David!
Robert, hallo!
Einen wunderschönen guten Tag!
Ja.
Willkommen zur 104. Folge. Heute haben wir wieder eine besondere Folge. Weißt du, warum?
Du bist besonders gut gelaunt.
Na, die Sonne kommt, ist rausgekommen. Das ist wirklich schön heute. Ich gucke aus dem Aufnahmestudio rein in die Sonne, rüber auf den Beton der Großstadt. Aber es ist schön. Es ist ein schönes Gefühl, der Frühling klopft an. Und die Sonne hat uns jemand mitgebracht.
Oh, so wie meine Mutter hat immer gesagt, wenn Engel reisen, dann nehmen sie die Sonne mit. Und so mag es bei unserem Gast heute gehen.
Das heißt, wenn Engel reisen, weint der Himmel.
Nein, meine Mutter hat es mir aber anders erzählt. Was hast du gegen meine Mutter?
Nee, ich habe nichts gegen das. Ach so.
Ja, so. Und
ich drüber nachdenken.
Die Sonne hat uns heute Marc Rissmann mitgebracht, unseren Gast der 104. Folge.
So, ich wollte hier einen epischen Bogen schlagen. Ich wollte so einen Teppich auslegen.
Marc, du kannst den Teppich gerne selber auslegen. Hallo.
Hallo, ihr Lieben. Hier ist der Teppich, hier ist die Sonne, hier ist die Engelchen.
Marc. Wir freuen uns erstens, dass du heute da bist. Wir hatten dich schon in einer anderen Podcast-Folge so ein wenig angekündigt. Du hast ja so den ganz großen Weg gemacht der Schauspielerei. Warst an der Ernst Busch, deutsche Filmindustrie, internationale Erfahrung. Über all das wollen wir später reden. Aber wie du weißt, fangen wir ganz klassisch an mit einem Trivia oder einer merkwürdigen Geschichte aus der Filmwelt. Du hast viel erlebt. Was hast du uns mitgebracht?
Okay, ich habe zwei Sachen mitgebracht. Eine Sache ist von mir, eine Sache ist von woanders. Und mal schauen. Matrix. 1999.
Schon mal gesehen,
den wir alle kennen.
Schon mal gehört?
Ja, klingelt irgendwie, oder? Ich habe gehört bzw. gelesen, dass der Matrix-Code von einem Designer designt wurde, namens Whiteley in Australien, der beauftragt wurde, nachdem die Wachowskis nicht ganz zufrieden mit dem Design waren. Und sie haben sich erhofft, ein bisschen japanische Einflüsse zu haben. Und seine Frau war Japanerin. Und was Mr. Whiteley gemacht hat, ist, die Kochbücher seiner Frau zu durchstöbern. Und hat dann Symbole aus diesen Büchern rausgenommen und die praktisch in diesen Matrix-Code gebaut.
Aha.
Und praktisch sein Witz ist immer, dass der Matrix-Code eigentlich nur ein Sushi-Rezept ist.
Das kannte ich ehrlich gesagt nicht.
Das kannte ich auch nicht. Ich dachte, jetzt kommt er wirklich hier so mit dem Bullet-Dings oder so viele so bekannte Trivia mit den Starbucks-Bechern und
gehört.
So. Das kann also ich auch nicht gehört.
Ist auch philosophisch, ne? Wir leben nicht alle in der Matrix, wir leben in einem gigantischen Sushi-Rezept.
Okay.
Aber also das sind originale japanische Zeichen gewesen. Das heißt doch, wenn der Film in Japan gezeigt wurde, dann müssen doch alle aufgesprungen sein und gesagt haben, ich habe jetzt Bock auf Sushi.
Ich glaube, die sind auch relativ klein gewesen. Darfst du nicht vergessen, 4K kam wesentlich später. Und das war eine Pause machen und das wirklich entziffern können. Und ich glaube auch, das hat dann die Scrollrichtung verändert, praktisch von oben nach unten.
Aber das ist ja trotzdem relativ prägnant in dem Film. Ne? Also wenn der Code auf dem Screen zu sehen ist oder Neo das auch später sieht.
Aber er bewegt sich immer. Also er läuft, selbst wenn sie es auf den kleinen Bildschirmen haben, auch am Anfang, wenn es runterkommt.
500 Gramm, 7 Minuten kochen.
Ich glaube, zum Koch
einmal
wahrscheinlich
Lachs,
aus Japan.
Einmal Tuna hat. Ein bisschen frisch gehen.
Interessant. Ja, also das ist schon mal ein Win.
Eine gute Freundin von mir, die war ja gerade 2 Monate in Japan und geht bald wieder einen Monat und die spricht auch fließend Japanisch. Die hört jede Folge. Das werde ich prüfen lassen, was da wirklich steht. Die guckt sich das mal an. Ich bin
genau
gespannt. Das
überprüf bitte mit Professor Google. Ne?
Okay. Nee, Professor Mareike heißt sie.
Professor Mareike. Also das war schon mal ein Win. Du hast noch ein zweites Trivia. Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt kommt meins. Okay, Freunde. Ich habe im November einen Kinofilm gedreht, einen italienischen Kinofilm. Der heißt For the Love of a Woman. Aber in Italienisch, kann ich nicht aussprechen.
For the love of the woman.
Exactly. Und Leute fragen immer, wie bist du zu der Rolle gekommen und so weiter. Und normalerweise ist die Antwort relativ simpel, Casting, Antwort Ende. Die Geschichte war ein bisschen anders. Und zwar meine Frau, Anno Larus, auch Schauspielerin, ganz wunderbare. Und sie hat ein E-Casting bekommen für diesen Film. Und der Regisseur mochte sehr, was sie gemacht hat und wollte ein Gespräch haben, ein Zoom-Meeting. Und weil wir nur einen Computer haben und das praktisch teilen, hat sie sich aus Versehen von meinem Zoom-Account eingeloggt.
Ja.
Und dann poppte sie ab und der Regisseur war, who is this Margaris, man? Did you change your sex, Anna? What is this? He said, oh, no, sorry, it's my husband. And said, ah, but he's an actor too. Yes, he's an actor too. Ah, let me Google. Während des Meetings. Can I see your husband too? Dann bin ich vor die Kamera und meinte, Mark, now I stumbled upon you. Could you do a casting for me too? Dann habe ich in dem Sinne auch ein Casting für ihn gemacht. Und dann sind wir zusammen nach Rom geflogen, um ihn zu treffen und eine Leseprobe gehabt. Und das war auch alles schön und funky. Und dann 2 Wochen später hat er angerufen und meinte, ah, ich habe News. But the good news and the bad news, it's only one offer for one of you. So Anna, we would like to offer you the role. Mark, we really like the acting, but you're very big. The role is poet. He is in love with love. And you're very big. We don't see this in your physicality. Okay, kein Problem. Danke, alles gut. 2 Wochen später nochmal angerufen. Mark, are you still available? We're thinking about you. Let me give her one more try. 3 Tage später ruft er wieder an. Mark, are you still too big? The producers don't see it. It's not. It's
wie groß bist du?
1,89. Also für deutsche Verhältnisse, für Italien ist das schon mal noch ein Tick heftiger. Und dann dachte ich, Guido, alles gut, ne? Muss ja nicht sein, ne? Wäre schön gewesen. Und dann 4 Wochen später ruft er wieder an. Und lustigerweise, eine Woche vorher hatte ich ein Angebot für einen anderen, das ist so eine kanadische TV-Serie, wo ich aber ein Gefühl hatte, dass ich es absagen muss. Und ich habe es abgesagt. Und nach 4 Wochen ruft er wieder an. Marke. Are you still available?
And are you still big?
Are you still big? Did you shrink a little bit? Er meinte, I think we can do it now. I have to convince. Are you available? I said, ja, Guido, ich bin still available. Und so habe ich das Angebot bekommen. Und das Geile ist, in dem Film spielen praktisch dann meine Frau und ich alle Hauptrollen. Und unsere Tochter mit 2 Jahren hat ihre erste Filmrolle auch bekommen.
Ach, krass.
Also Family Project.
Das ist ja toll. Spielt ihr 2 Liebende in dem Film dann auch?
Ja.
Marc Schweiger, Rissmann.
Entschuldigung, so ähnlich.
Familienprojekt, Entschuldigung.
Ja, aber ist ein bisschen komplizierter als das. Es basiert auf einem Roman, der heißt The Loves of Judith. Aha. Und ein Teil spielt in den 70ern, ein Teil spielt in den 30ern. Die Geschichte, die ich dir jetzt erzähle, mein Lieben, dann haben wir noch einen anderen Film zu besprechen.
Die Leute sollen den Film ja auch noch gucken.
Aber der Film, weiß nicht, der kommt dann irgendwann auf irgendeinem Festival, nehme ich an, dieses Jahr. Und dann habt ihr schon mal eine kleine Trivia, die noch kommt.
Spannend. Sehr gut, also gerade auch, weil du gesagt hast, jetzt Familie drehen. Wir reden dann später über 1883. Das ist für mich eine der besten Serien, die ich jemals gesehen habe.
Oh, danke.
Aber Tim McGraw und Faith Hill sind ja auch verheiratet, ne?
Ja, ja.
Ja, und dann hast du das ja auch live erlebt, die ganze Zeit am Set zu sein mit einem Ehepaar. Und da finde ich es auch nochmal spannend.
Gibt's denn nicht, aber es ist nicht nur ein Ehepaar, die haben 3 Töchter. Ja, und die sind auch permanent zum Besuch gekommen.
Ah.
Okay, und deswegen, also gerade weil du das anschneidest, schon mit Familie zusammen drehen, ist das dann bei 1883. Ich habe so viele Fragen.
Ja, ich hatte auch aber viele Fragen an Faith und Tim. Aber wie macht ihr das?
Jetzt muss ich erst noch was tun, was mir so merkwürdig vorkommt, wenn ich darf.
Mach mal.
Es kommt mir merkwürdig vor, jemanden hier zu haben, der in Game of Thrones dabei war, anderen großen Serien und gleich Werbung für eine Online-Drogerie zu machen.
Wir wollen erstmal den Titel des Podcasts
sagen. Aber erstmal begrüßen wir euch hiermit zu 2.
Herzlich willkommen zu 2, wie Pech und Schwafel. Und
Schwafel.
Das ist übrigens immer asynchron. Wir haben es noch nie geschafft, in 104 Folgen das irgendwie so
aber zu... Aber das ist ein bisschen auch aus Absicht, oder?
Nee, bei mir
versuchst
nicht.
Versuchst du es wirklich? Gott, jetzt versuchen wir es einmal zusammen zu sagen.
Nein.
Und doch, das schaffen wir.
Okay.
Und damit herzlich willkommen
zu 2, wie Pech und Schwafel.
So wie wir es wirklich wollen. Dann schaffen wir es. Eine Frage, die wir an diesem Punkt immer im Podcast stellen. Was habt ihr zuletzt gesehen? Welchen Film, welche Serie, was haben wir zuletzt gesehen? Was hast du zuletzt gesehen?
The Fablemans.
Ah, The Fablemans.
Wirklich dein letzter auf der Berlinale geschaut?
Nee, Fablemans habe ich vorgestern gesehen und Berlinale habe ich Disco Boy gesehen.
Ah, hast du vorgestern Disco Fablemans gesehen?
Amazon.com. Ich habe einen US-Account.
Okay, verstehe.
Ey, da läuft so viel guter Scheiß. Ich denke mir jedes Mal, ich hätte so gerne einen Amazon-US-Account, aber du brauchst halt, glaube ich, einen Wohnsitz drüben, ne?
Ohne Kreditkarte.
Aha. Ohne Kreditkarte?
Nee, mit Kreditkarte.
Mit Kreditkarte. Aber Kreditkarte. Auch aus Deutschland dann?
Nee.
VPN, was auch immer.
Nee, VPN brauchst du nicht, das geht ganz normal.
Aber Fablemans ist auch so, der ist in den USA wann gestartet? Im November, glaube ich. Und wir sind das zweitletzte Territorium von 150 Territorien, in denen dieser Film startet. Das heißt, der kommt wirklich hier ganz zuletzt, weil Steven Spielberg nämlich an auf der Berlinale den goldenen Ehrenbären bekommen hat, dass sie das noch vor dem Start haben und wahrscheinlich auch, dass sie ihn kurz vor den Oscars rausbringen, wo dann der Bass für die PR wohl am größten ist.
Hat ja in den USA, glaube ich, hauptsächlich dadurch Presse gemacht. Also die Kritiken waren sehr gut, aber auch das Einspielergebnis war leider ziemlich unterwältigend für einen Spielberg-Film. Und es ist jetzt schon, der zweite Film nach, ich glaube, West Side Story hat auch nicht wirklich funktioniert.
War nicht gut, ja.
Na, der Film ist gut.
Also der Film ist super.
Ja, ja. Und auch West Side Story war gut. Aber die Spielberg-Ära ist so ein bisschen vorbei, hat man das Gefühl. Also die letzten Jahre haben so selbst einige Große wie er oder David Cronenberg hat ja letztes Jahr einen neuen Film rausgebracht, hat auch nicht funktioniert. Da läuft so einiges nicht mehr so richtig, weil ich habe das Gefühl, dass die Leute, die jetzt hauptsächlich ins Kino spülen, das sind die Marvel-Filme sehen wollen, DC-Filme sehen wollen, die jungen Leute und die wissen gar nicht mehr, wer Steven Spielberg ist, habe ich das Gefühl. Und die alten Leute, die sind nach Corona noch nicht zurückgekehrt in
die
Kinos.
Das bemängeln die Kinos ja, regelmäßig, dass sie ihre 50-plus-Publikum schwer zurückbekommen ins Kino. Die dann sagen, sie gucken lieber zu Hause Streams oder das ist ihnen doch kein so sicherer Ort und so weiter und so fort.
Ja.
Deswegen könnte man das damit schon in Relation setzen. Aber wo wir es jetzt haben, wollen wir dann über die Fabelmans,
erzähl doch mal,
Fabelmans sprechen?
Du fandest ihn gut, hast du
gesagt. Ich fand ihn super, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich fand ihn, und den Punkt, den du hattest, wenn man merkt, also wenn man mit Spielberg aufgewachsen ist, weißt du, mit E.T. und diesen ganzen Film, und das ist ja ein hochautobiografischer Film in dem Sinne. Und was ich gelesen habe, dass dieses 8mm Material, diese Szenen, die inszeniert wurden und eigentlich genauso nachgedreht wurden, wie er das damals gemacht hat. Und ich finde, es ist einfach so ein wahnsinnig persönlicher Film von ihm.
Semi-biografischer Film?
Ja, hochbiografisch, glaube ich schon. Und es ist wie eine Familienaufstellung. Also alle Figuren, ob es die Mutter, der Vater oder die Geschwister, haben alle eine gewisse Tiefe. Und man merkt es aber auch, weißt du, Fabelmann, ich glaube im Jiddischen ist Fabel und Spiel ein Synonym für Story, also für Geschichte. Und die Hauptfigur Shimon, Spielbergs Großvater, hieß so Sam.
Ah.
Oder Samuel war es.
Ah, okay.
Samuel heißt die
Sammy
Hauptfigur.
Sammy heißt der im Film.
Der von, war das Judd Hirsch, der da kurz, gibt auch diesen einen, ist es ein Onkel, der zu Besuch kommt?
Nee, Marc meint gerade, dass der Name der Hauptfigur,
der
den
Hauptfigur
Namen trägt.
Ach so,
das war der Großvater.
Ich dachte, das wäre der.
Und ich fand den Film ehrlich gesagt total berührend, tief humorvoll. Ich mochte ihn wahnsinnig gerne.
Ging mir sehr ähnlich. Ich muss sagen, dieses, was du sagst, diese Familienaufstellung, ich hatte zu Robert hinterher gesagt, mir war das ein bisschen zu viel Psychotherapie. Also gerade so diese Auseinandersetzung mit seiner Mutter war mir ein bisschen zu sehr im Fokus, weil ich bin rein und wollte eigentlich einen Film sehen, den ich dann nicht bekommen habe. Ich dachte, das ist jetzt so die Genese von ihm als Regisseur, wie, was sind so seine ersten Gehversuche, und die sieht man zwar auf der einen Seite, aber dann wird immer wieder rüber geswitcht zu den Familienkonflikten, hauptsächlich das, was seine Mutter durchmacht. Dann gibt es ein bisschen was mit Untreue. Und das führt dann immer wieder zu viel Drama und nimmt so ein bisschen den Fokus von dem weg, was dann im letzten Drittel, finde ich, sehr stark nochmal durchkommt, wenn er dann mehr zu dem wird und sich auch emanzipiert ein bisschen von der Familie. Da dachte ich so, oh, jetzt fängt der Film an, den ich eigentlich von Anfang an gerne gesehen hätte.
Ja, was da so ein bisschen passiert, das sind so, ich will nicht sagen falsche Versprechen, aber man sieht quasi einen Jungen, der das Bild entdeckt und die Kraft der Träume und das einzufangen, als er das erste Mal eine Kamera und einen Spielzeugzug entdeckt. Und man denkt, was er damit alles machen kann
und tun
kann.
So wie es ja bei vielen Kindern ist.
Und dann, wie er dann auch, und später, was der David auch sagt, dann irgendwann große, nahezu professionelle Gehversuche macht in der Filmwelt und wird dadurch gebrochen durch dieses eben große Drama. Spielberg sagt, er wollte 2012 schon das erste Mal diesen Film machen am Set von Lincoln. Saß ja und dachte, und im Zuge der Pandemie merkte er so, oh, jetzt oder nie. Seine Eltern sind inzwischen, die leben nicht mehr, die sind verstorben. Mhm. Und für ihn war das auch, sagt er selbst, so ein Stück Therapie, die nochmal zum Leben zu erwecken. Und ihm ging es da halt wirklich in erster Linie sehr um seine Familie und das abzubilden. Aber ich finde halt so in der PR, und wenn man so an Spielberg denkt, denkt man eben eigentlich an Filme in erster Linie. Aber er sagt immer wieder, in seiner Karriere hat er immer es um Eltern ging, wenn es um ein Zerbrechen des möglichen Elternhauses ging, immer was dazwischen gestellt. Er wollte das eigentlich schon bei E.T. machen, sagt er, hat aber ein Alien dazwischen gestellt, so zwischen dieser Geschichte von Kind und Eltern. Eigentlich ein ganz schöner Bogen. Was ich bei Fabelmans, so, David und ich haben den ungefähr, ich würde sagen, vor einem Monat gesehen oder noch länger, 6 Wochen. Mhm. Es verblassen so ganze Passagen aus dem Film und andere sind sehr, sehr stark nach Wochen noch. Also es gibt eine Szene, die wird auch ganz kurz in einem Trailer, in einem Kleiderschrank, die wird sich, glaube ich, für immer so einprägen im Kopf. Und das fällt mir manchmal besonders schwer, dann über Filme zu sagen, wenn die so krasse Eindrücke in manchen Momenten hinterlassen und dann so verblassen an anderen Stellen. Was genau halte ich denn eigentlich von diesem Film?
Aber ich glaube zum Beispiel, für mich, ich hatte das auch so, dass manche Momente besonders stark sind. Und ich habe immer das Gefühl, das ist eine ganz konkrete Erinnerung, die er hatte von früher.
Mhm.
Also weißt du, wo er mit der Hand auf den Rücken gehauen wurde. Ich glaube, das ist so einprägsam zum Beispiel.
Ja, stimmt.
Ich glaube, dass das so, weil wir tragen ja alle von aus der Kindheit so ein paar Momente mit praktisch. Und ich glaube, dass die sich dann besonders herausstellen. Und ich dachte, ich habe immer nach dem Film aber das Gefühl gehabt, es geht ja um den Werdegang als Filmmaker, also als Filmemacher, dass man eigentlich weiß ein bisschen mehr, wer er ist als Person, durch was ein Trauma ergangen ist, aber auch wie die Verbindung zwischen Filmemachen und dem Trauma beziehungsweise der Heilung, weil er manipuliert ja die Realität oder er nimmt ja Filme machen, um in seiner Familie was zu erzeugen, um in der Schule was zu erzeugen und so weiter. Und ganz oft ist ja der Impuls dann ein stärkerer, was er merkt, was er bewirken kann. Also von daher für mich war es nicht genau, oh, wie ist die Karriere als Filmer, sondern was ist der absolute Ursprung praktisch, von dem er losgegangen ist. Das war für mich der Film ein bisschen.
Wo ist die Saat da gesät worden?
Ich finde, ich hatte jetzt in den letzten Tagen ein paar alte Spielberg-Filme nachgeholt. Ich hatte vor allen Dingen so seine ersten nicht gesehen, Duell, den er als Fernsehfilm produziert hat, wo so ein Autofahrer von einem Truckfahrer verfolgt wird die ganze Zeit. War damals ein richtiger Klassiker des New Hollywood. Und dann hat er als nächstes The Sugarland Express gemacht, was so ein bisschen eine Mischung aus Blues Brothers und Bonnie und Clyde ist. Und das sind zwei Filme, die ich, nachdem ich Fablemans gesehen habe, anders geguckt habe, weil ich, so wie du, merkte man so dieses, ich hatte immer diesen jungen Spielberg vom Ende des Films im Kopf, der hier so seine ersten Versuche, man sieht dann auch diese Kameraeinstellungen, die er schon in seinen kleinen Kurzfilmen relativ clever gewählt hat und so. Und ich dachte, das ist sehr interessant, diese Filme jetzt zu gucken und vor allen Dingen in späteren Filmen auch so Themen wiederzufinden. Es gab so ein Interview mit beim Actors Studios drüben in den USA, so eine Reihe, wo so ein richtig großer Professor, hast du vielleicht schon mal gesehen, The Actors Studio?
Inside the Actors Studio. Mit Philip Lipton, James Lipton, der verstorben ist vor ein, zwei Jahren oder noch länger.
Genau, und der stellt ihm eine Frage in einer Folge, wo er sagt, dass der Vater war ja, glaube ich, Mathematiker oder Ingenieur, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Die Mutter
Computerspiele, glaube ich, der hatte ein bisschen was mit Computerspielen, glaube ich, zu tun. Das ist sehr nah dran an Paul Dano.
Und er meinte dann so, die Mutter ist Musikerin und er fand es sehr spannend, die Korrelation zwischen Musiker und Wissenschaftler auf einer gewissen Ebene, weil er sagte, in Begegnung der dritten Art landet das Raumschiff und die Wissenschaftler kommunizieren über Musik mit den Außerirdischen und Spielberg wird in dem Moment, hält so auf und sagt so, stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen, weil er seine eigene Familiengeschichte auf so eine Art und Weise immer wieder in seinen Filmen aufgearbeitet hat. In E.T. gibt es ja am Anfang so diese zerrüttete Familie, die Mutter ist alleinerziehend, ne, die Söhne leiden darunter und es ist sehr spannend zu sehen nach Fablemans, was alles eingeflossen ist in spätere Geschichten von ihm und schon allein daher lohnt sich der Film, um auf diese Vita von Spielberg nochmal einen neuen Blick zu erhalten.
Hast du ja immer wieder, ne? Also dass auch Regisseure ja ähnliche Themen aufgreifen. Wir hatten das ja schon bei The Whale und Aronofsky, der immer wieder dieses Vater-Tochter oder Eltern-Kind.
Ja.
Es gibt ja immer wieder so prägende Dinge, die dann wieder auftauchen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Urban Myth ist, dass Spielberg sich auf dem Universal-Gelände früher ein Büro genommen hat und da einfach nicht weggegangen ist. Der so wohl lange irgendwie, als er keiner mitgekriegt haben am Anfang, dass er da war und hat heimlich TV-Stoffe entwickelt. Das haben sie zumindest an der Führung erzählt, bei Universal in L.A., als ich dort war.
Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen über ihn und da hatte ich gelesen, dass der Universal-Chef so begeistert von ihm war, spätestens natürlich nach Jaws, aber wohl von Anfang an hat er ein eigenes, die haben dieses Amblin Entertainment, das ist ja sein Produktionsstudio, ja. Das haben sie ihm auf das Universal-Lot gebaut, auf seinen Wunsch hin, alles wurde bezahlt. Der wird seit Jahr und Tag hofiert von Universal.
Ich meine noch kurz davor, der hat Anfang TV gemacht, was du ja gerade gesagt hast.
Columbo hat er zu, ja, also er hat zum Beispiel von Columbo vorhin gemacht.
Aber eine lebende Legende, ne, der auch sagt, jetzt ist nicht Schluss, nur weil ich jetzt einen biografischen Film gemacht habe.
Ich finde, man muss sich bei dem Film aber bewusst sein, ne, es gibt sicherlich die Leute, die den Namen Spielberg noch lesen, vielleicht so aus unserer Altersklasse, die denken, ah, es wird das wie Hook oder wie Jurassic Park.
Ich habe aber auch Ready Player One geliebt von ihm. Ne?
Genau, ja, Ready Player One war so sein letzter und war fast ein Ausreißer in der letzten Filmografie. Du hast ja so The Post, Lincoln, was ein sehr schweres Drama war, den fand ich zum Beispiel zum Kotzen, den habe ich mir jetzt auch angeguckt die Tage, der war unerträglich.
Hat Danny Day-Lewis dafür einen Oscar bekommen? Ja. Lincoln, ne? Ja, ja. Mein linker Fuß, ja, ja. Der und
There Will Be Blood.
Ja.
Ja, deswegen, also ich finde, man muss sich bewusst sein, das ist hier kein, ne, es knallt nie, sondern es knallt auf anderer Ebene. Ich finde aber, die beste Szene des Films und aller Szenen des Jahres, die noch kommen werden.
Darf man ein Stichwort sagen, ohne zu spoilert man nicht, ne? Wann immer man einen Horizont sieht.
Ja, die allerletzte Szene mit David Lynch.
Hat so gelacht.
Ist so gut, ich finde das so toll. Können
wir den anderen David erwähnen?
Hat er jetzt getan,
ich habe
ne?
Ich hab's jetzt einfach gemacht.
Dann ist er auf seinem...
Egal. Habt viel Spaß mit dieser Szene. Du?
Nicht, dass sich irgendjemand lyncht.
Ach so. Okay.
Ja, also das ist The Fablemans.
Startet am 9. März in den Kinos. Wenn ihr jetzt sagt, oh, da habe ich ja noch gar nichts von gehört. Nächste Woche ist es dann quasi soweit. Den könnt ihr euch dann im Kino anschauen. Du guckst nämlich verheißungsvoll an.
Wir wollten noch über Creed gucken.
Lass uns über Creed reden.
Bist du Rocky-Fan?
Ja, also, Fan ist immer so ein komisches Wort, ehrlich gesagt, wenn ich mich mal frage, ob ich Fan von irgendwas bin, in dem Sinne. Aber,
und von deiner Frau bist du Fan, oder?
Auf jeden Fall.
Siehst du?
Ja, stimmt, hast recht.
Wenn sie in Rocky mitspielen würde, eine Boxerin, weibliche, weil das könnte jetzt zum Beispiel der nächste Schritt sein.
Stimmt, im Million Dollar Hotel.
Jetzt haben sie es einmal durch mit Sylvester Stallone ist raus, Creed, die Reihe ist jetzt, glaube ich, beendet.
Weiß ich nicht. Wenn es Geld verdient, geht es immer weiter.
Ist das auch Ryan Coogler, der Regie?
Nee,
Drehbuch hat er geschrieben.
Michael B. Jordan macht es dieses Mal selber.
Regie-Debüt.
Genau, ich glaube, sie haben wollten ihn verpflichten und dann hat er gesagt, möchte ich nicht. Und dann haben sie gesagt, naja, willst du dann Regie machen? Und dann sagen ja dann doch einige ja.
Ist ja dieser ganze Streit mit Erwin Winkler als Produzent im Hintergrund, mit Stallone, der auch immer öffentlich Stallone gegen ihn schießt und auch an den Kindern von Winkler nur alles Schlechte wünscht auf Social Media, weil der hat ja nie die Rechte an Rocky gehabt. Er hat diese Figur gespielt, verkörpert und war froh, Arbeit zu haben damals und drehen zu können, hat aber nicht gewusst, dass er alle Rechte abtritt. Und bis heute hat er an diesem ganzen Franchise sicherlich Geld verdient, aber nicht das, was sicherlich damit auch verdienbar wäre. Und ist deswegen auch ausgeschieden nach Creed 2, weil er gesagt hat, das ist nicht mehr da, wo ich hin will. So, Creed 3, worum geht's denn eigentlich? Machen wir es mal ganz
Boxen.
Kurz. Adonis Creed hat geblutet, hat gekämpft, ist Champion, hat alles erreicht und sagt, das war's jetzt. Kümmert sich um Familie, kümmert sich um Nachwuchs, will neue Champions bauen. Aber da kommt auf einmal aus seiner Vergangenheit einer aus dem Gefängnis raus, mit dem er gar nicht mehr gerechnet hat. Und der heißt Damian Anderson. Einer seiner besten Jugendfreunde, der damals verheißungsvolles Boxtalent war. Der große, vielleicht aufgehende Stern, es passierte was, der landet im Gefängnis. Und dieser Damian ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und geht zu seinem alten Freund Adonis und sagt, ich will diese eine Chance, kannst du mir helfen, einen guten Kampf zu kriegen? Ich will gerne nach oben. So, und natürlich in diesem Geflecht aus Loyalität, Freundschaft, Schuldgefühle auch, das wird man im Film sehen, entsteht dann so ein Gefühl daraus, wo du nicht weißt, was ist denn genau mit diesem Typen? Soll ich gleich weitermachen mit dem, wie ich es fand? Oder...
Ich wollte gerade sagen, weil du das so ein bisschen nebulös hältst, der Trailer sagt ja schon sehr deutlich, die beiden werden dann ne, zu Gegnern, ne, weil der eine dann sagt, du hast meine Chance, du hast mein Leben geführt, ich hole mir jetzt alles zurück und dann treten sie im Ring gegeneinander an. Und das ist zum Beispiel dieser zentrale Konflikt, hat für mich zum Beispiel schon mal gar nicht funktioniert, weil er sehr forciert ist, also sind ehemalige Freunde, er kommt aus dem Knast, sagt, hilf mir, der andere sagt, okay, ich helfe dir. Und dann sagt der andere, okay, du hast mir jetzt geholfen, aber finde ich trotzdem nicht in Ordnung, jetzt bin ich dein Feind. Und das ist sehr, ich fand das sehr gestellt. Das hat für mich gar nicht funktioniert, weil du merkst, so die Motivation für diesen Konflikt, die ergibt sich nicht aus der Handlung, die ergibt sich nicht aus den Figuren. Und das war schon mal so, dass ich dachte, Und dann gab es noch den anderen Part mit Adonis Creed, seinen familiären Part, der in den vorherigen Teilen für mich ganz gut funktioniert hat. In Creed 2 gibt es zum Beispiel, seine Freundin wird dann schwanger, ne, und er tritt dann in einem Kampf an, der ihm möglicherweise das Leben kosten könnte und dadurch nochmal emotionale Fallhöhe. Was ist, wenn ich jetzt sterbe und mein Kind dann alleine ohne mich groß wird? Diese emotionale Fallhöhe gibt es diesmal nicht mehr. Dadurch fällt dieser
Familie. Sie versuchen es ein bisschen auf einer
anderen
Ebene,
auch wieder
das
nicht,
sehr gezwungen,
Das Drehbuch biegt und dreht sich und wendet sich, weil sie es nicht so richtig hinbekommen, überhaupt einen Grund für diesen dritten Teil wieder zu erzwingen. Ja, und diese alte Freundschaft wird jetzt ausgegraben, die sich viel bei Motiven von Rocky 5 bedient. Da gibt es ja auch den Schützling, den Rocky aufnimmt und der wendet sich dann gegen ihn. Und dann ist das emotionale Duell am Ende ich finde, in Damian Anderson in der Rolle steckt viel von Clubber Lang drin, also Mr. T aus Rocky 3, der auch so von der Street kam und aus der Bronx und deswegen halt so ein bisschen beefed up war und einfach nochmal anders geboxt hat, weil er einfach die Straßenkämpfe gewöhnt war, was Rocky, der ja mittlerweile dann ja schon verwöhnt und erfolgsverliebt war, das nicht mehr konnte, der war dann schon an diesen großen Boxzirkus gewöhnt. So. Und ich finde, das ergibt eine sehr mäßige Melange aus Einflüssen, aus tausenden Boxfilm-Klischees, hat man alles schon zigmal gesehen. Und im Drehbuch, was für mich nicht funktioniert hat. Das Einzige, was funktioniert, ist wieder mal Jonathan Majors.
Ja, also ich habe Creed 1 sehr gemocht. Ich hatte nicht geglaubt, dass man diesen Rocky-Umbruch, eine neue Generation schafft. Ey, ich war richtig, richtig fasziniert. Das waren wuchtige Kämpfe, da war eine richtige Geschichte hinter. Da gab es auch mit Tessa Thompson an der Seite einfach auch dann so eine Liebesgeschichte. Die fühlte sich nicht wie so reingedrückt an. Mhm. Und dann Sylvester Stallone zu sehen, hätte nicht umsonst irgendwann den Redeemed Award von der Goldenen Himbeere bekommen. Da dachte ich, der kann ja spielen.
Ja,
und im zweiten Creed, der kann ja auch richtig spielen.
Der konnte früher schon so in Sachen
Copland. Aber dann so, du siehst so diese dieses und du hattest auch dieses Gefühl, hier wacht so ein Geist über diese Geschichte und das hat so den Segen des Altmeisters von dieser letztendlich ja immer großen Underdog-Geschichte. Damit kann das Publikum sich nur mal identifizieren. Ich weiß, wenn du heute wahrscheinlich in Philadelphia an diese Treppe gehst, jeden Tag rennen da bestimmt 150 Leute hoch runter und stehen so.
Also, ich möchte das auch nochmal eines Tages mal machen, da hochrennen und dann
wahrscheinlich du kannst den Song auch nicht hören ohne die Bilder.
Ja. Es gibt wahrscheinlich zwei Treppen, die Treppe und dann irgendwann kam die Joker-Treppe dazu vor zwei, drei Jahren. Und
machen da Leute Foto auf der Joker-Treppe?
Ja, sie tanzen dann, sie stehen so oft und versuchen diesen Tanz nachzumachen.
Ist so TikTok oder wie?
Diese Treppe wird immer wieder mal, ja, das ist schon, aber das braucht noch Jahre, um ikonisch zu werden. Das werden auch die nächsten Joker-Teile zeigen, ob es dann ist oder nicht.
Nee, dann müssten wir immer wieder auf derselben Treppe.
So, aber jetzt möchte ich zurück eigentlich mal zu meinem Punkt. Also nach Creed 2 freute ich mich auf 3. Ne? Ich finde Boxkämpfe super, wenn die gut gemacht sind. Und auch hier beim dritten Teil, Trainingsmontagen, Kampfsequenzen sind zwei zentrale Sachen von so einem Film, sehen super aus. Nichts zu melden an der Stelle.
Finde ich aber nicht so gut wie in Creed 1. Der Kameramann hat gewechselt und das merkst du.
Na, ich finde vor allem, sie werden aber leider, das wollte ich gerade sagen, sehr experimentell an einem sehr zentralen Punkt und ändern auf einmal und nehmen die Motive und drücken dir wieder alles rein, was du fühlen sollst, aber nicht fühlen kannst. Und damit komme ich zu meinem wichtigsten Punkt. In Creed 3, Jonathan Majors liefert mal wieder ab als Gegenspieler, das ist der eigentliche Held. Es fällt wahnsinnig schwer, sich mit Adonis Creed, der alles erreicht hat, der eigentlich gar keinen Bock auf Kämpfen hat, man ist nicht für den. Ich bin nicht für den. So, Jonathan Majors ist einfach viel cooler, du verstehst seine Geschichte, der kommt auch mit so einer Physis an, aber mit diesem großen Gesicht, wo immer so viel Leben drin steckt. Und man denkt so, ja, der hat halt einen Haufen Scheiße gefressen und vor allem, der kommt einem auch lange Zeit sehr sympathisch vor. Man denkt so, ich gönne ihm diese Chance und irgendwann nimmt der Film so eine auf Druck gemachte Wendung, wo er so schlechte Charakterzüge reingedrückt bekommt, wo ich so denke, das will ich jetzt nicht. Ich habe das auch nicht akzeptiert. Also bis zum Ende ist das keine typische Underdog-Geschichte. Also für mich ist der Böse, der eigentlich diesen Thron erklimmen müsste.
Aber für Adonis Creed gibt es halt dieses Mal nicht zu verlieren. So, er boxt halt, er ist längst in den Ruhestand gegangen und kehrt dann nur aus Rachemotiven irgendwie zurück. Und das funktioniert auch für so eine Heldengeschichte nicht. Also im Grunde fehlt ihm die Motivation, so
der Abgrund, den er reinfallen könnte.
Das Motiv.
Ja, irgendwie sowas. Also, und das fand ich halt schade, weil dadurch, wie du sagst, du kannst nicht richtig mitfühlen, weil eigentlich bist du nicht für ihn. Er hat ja schon alles und er hat vor allen Dingen nichts zu verlieren. Der andere hat alles zu verlieren. Das sind so ein paar Problemchen, die da drin sind. Ich fand die Boxszenen diesmal nicht so gut. Im ersten Teil fand ich die sehr immersiv, weil die den wirklich über die Schulter gefilmt haben und du hast das Gefühl gehabt, die connecten wirklich die Schläge. Also die hauen sich da aber im Set auch so auf die Fresse.
Aber Slow-Mos drin, wo du siehst, wie das ganze Gesicht und alles.
Ja, aber das ist alles, so, das ist wieder CGI.
Aber es sieht so aus wie bei richtigen Boxkämpfen. Wenn sie da mal die Kameras mit ihren 240 Bildern reinmachen und siehst du in einem Boxkampf, wenn einer richtig eine erwischt und siehst, wie die Schweißperlen alle, es sieht wirklich genauso in Profikämpfen aus.
Naja, und das, was ich schade fand, dass die ganzen Arenen auch computeranimiert waren. Also das, ne, ich finde, klar, wir leben jetzt in Zeiten während oder nach Corona, da musst du nicht unbedingt eine große Arena voll machen, aber wenn ich mir dann Rocky 3, Rocky 4, Rocky 2 angucke, wo die halt so dieses riesige Publikum haben und dadurch so eine Authentizität einfach rüberkommt, die fehlt hier, weil du immer diese Überstrahlränder an den Seiten hast, weil du merkst, okay, er steht jetzt wieder wahrscheinlich vor einem Volume oder so. Und dadurch bin ich raus und merke dann so, okay, nichts davon hat mich wirklich gepackt. Jonathan Majors war noch das Einzige, deswegen, das ist für mich, wenn es der Abschluss dieser Reihe sein sollte, dann war es jetzt leider ein ziemlicher Tiefschlag.
Schauen wir auf jeden Fall mal. Mit Davids kleinem Wortspiel enden wir hier.
Ja, wir mit einem cleveren Wortspiel geendet sind.
Und ab dem heutigen 2. März, wo diese Folge erscheint, könnt ihr euch den dritten Creed Time Kino anschauen. Ebenfalls kommt Sonne und Beton raus, aber den schaue ich mit David nächste Woche nochmal und nach der Podcast-Aufnahme. Naja, wir reden nächste Woche wahrscheinlich in Ruhe über diesen Film, weil jetzt soll es um unseren Gast gehen.
Endlich,
ja. Ich habe wegen dir auch ein bisschen geheult am Wochenende.
Weißt du?
Ja. Ich saß wirklich bei 1883, war fertig mit der Welt.
Alter.
Also ich habe lange nicht mehr so fertig mit Charakteren mitgelitten und war richtig durch. Ich habe auch geschrieben, eine der weltbesten Serien meiner Meinung nach. Also ich habe viel geguckt, aber sowas ist natürlich krass.
Warum?
Aber
also weil es sich einfach so gepackt hat, weil die Figuren so gut geschrieben waren?
Ja, also 1883, ich weiß ja mehr so das Ende unseres Gesprächs, aber jetzt greife ich ein Stück vor, ist halt diese Geschichte, 7 Generationen vor Yellowstone, geht es darum, wie die Familie Dutton ihre Farm findet und die kommen von Tennessee nach Fort Worth in Texas und begeben sich zusammen mit einem deutsch-slawischen Siedler-Track, bei der Mark, der Anführer ist, der gewählte Anführersprecher für die Gruppe.
Du bist auch ein Einwanderer,
Gruppe.
Ne?
Ich bin eher Deutscher.
Deutscher ja. Einwanderer.
Der sozusagen eine neue Heimat sucht in Amerika.
Ja. Und die Oregon. Begeben sich auf den Weg nach Oregon. Und was mir am Anfang so gar nicht bewusst ist, okay, für mich klingt es erstmal so, okay, ist ein bisschen gefährlich, da gibt es bestimmt amerikanische Ureinwohner, Banditen, ein bisschen Schlangen im Gras. Wie lange wird das dauern? 2-3 Wochen. Aber die, also während der Serie wird ja klar, das dauert nicht Wochen, das dauert Monate. Flüsse werden zu tödlichen Fallen. Überall kann immer irgendetwas passieren. Und die wird diese endlose Reise, wo du auch nicht weißt, wie viele kommen überhaupt an, wird sich nachher das Ziel ändern. Und was das auch bedeutet, so aufzubrechen noch in dieses wilde Amerika Ende des 19. Jahrhunderts, bei dem auch dann diejenigen, die nicht Siedler sind, sondern die aus den USA sind, noch den Bürgerkrieg, der 20, 30 Jahre zurück ist, vieles davon mit sich getragen haben, viele Traumata dabei aufgearbeitet werden und mittendrin diese Blüte einer jungen Frau oder noch nicht Frau, die die Freiheit entdeckt und die das Leben entdeckt und die zur Frau wird in den Augen der Mutter. Und da gibt es so tiefgehende Gespräche und dann eine Entwicklung und eine große Liebe von einem Vater, wo ich da einfach, also mir brach es dann regelmäßig, je länger diese Serie ging, das Herz, weil am Anfang hatte ich zu keinem dieser Charaktere irgendeine Nähe und nachher war ich einfach nur so, hey, dass es jetzt auch da zu Ende ist, finde ich nicht cool. So, jetzt kommt ja dann 1923 von Tyler Sheridan, also nochmal 40 Jahre später die nächste Geschichte. Aber das ist es wuchtig, nicht nur für Western-Fans. 1883, einfach große Klasse. Ich mag Yellowstone sehr, aber 1883 ist nochmal deutlich besser. Nachdem ich das auch so postet und schrieb, ich habe nur Leute gefunden, die genau das Gleiche gesagt haben.
Hast du mit Taylor Sheridan gearbeitet?
Ja, klar. Ne? Die ganze Zeit.
Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob der Showrunner war oder ob er nur die Drehbücher geschrieben hat.
Das ist alles.
Alles.
Ja. Also er schreibt, er ist Showrunner, er hat Regie eigentlich, also er hat mit zwei anderen Regisseuren, die auch Kamera machen, Ben und Christina, die haben sich das aufgeteilt, aber nicht du machst die Episode, sondern wir haben eigentlich permanent mit zwei Units gedreht und eine Unit war Taylor Unit und dann war die andere Unit, weil wir haben das Ding so schnell durchgefeuert, wir haben es gedreht 21 und wir haben 7. August ging es los mit 2 Wochen Cowboy Camp. Da hatten wir Reittraining und Wagentraining und lass uns schmeißen. Wie fängst du eine Kuh und keine Ahnung, der ganze Gedöns. Und wie gehst
Kannst
du über...
eine Kuh fangen?
Ja, hat Taylor mir gezeigt. und wie gehst du mit der Hitze um? Mhm. Weil Texas im August, ihr Lieben,
was ist das? Was ist
45 Grad plus.
Ja,
im Schatten.
Und aber die Qualität der Hitze ist so intensiv, dass du denkst, echt, das brät dir das Gehirn weg.
Aber wenn du Wäsche wäschst, die schnell trocken.
Leuchten Sie das Set, wird das Set dann auch noch ausgeleuchtet? Also habt ihr auch noch Lichter im Hintergrund, die euch zustrahlen? Oder?
Wir haben eigentlich fast alles ohne Licht gedreht. Ah, wir haben die Anfangssequenz, wo wir in Fort Worth waren, das war ein Set und so, was gebaut wurde. Aber
ist es gedreht,
dann,
weil, ist es wirklich gebaut? Weil ich hätte gelesen, dass es in dort eine historische Stadt gibt und dass ihr in der historischen Stadt gedreht habt.
Da gibt es, ja, da haben wir gedreht und dann wurde nochmal was dazu gebaut. Praktisch.
Und dieses White Elephant, ich meine, du drehst ja dann auch mit, du hast ja eine Szene mit Billy Bob Thornton beispielsweise und einige mit Sam Elliott. So, und dieses White Elephant, diese Bar gibt es ja noch heute. Also dieser Charakter, den Billy Bob Thornton spielt, ist ja wirklich 4 Jahre später erschossen worden davor. Und noch heute wird dieser Gunfight nachgestellt. Also merkt man dann so vor Ort, ich bin jetzt auch nochmal in den Kern von amerikanischer Historie, wenn man dann...
Aber das hast du total, weil du lernst einfach diese Geschichte und diese Orte kennen. Also wir waren wirklich in Texas. Wir haben angefangen in Fort Worth, wo das war noch Zivilisation. Und dann sind wir jeden Monat immer weiter gen Westen. Da war irgendwann nichts mehr. Da war irgendwann, wo du, wenn du in Guthrie oder in Borger, Texas ankommst, wir haben immer den Witz gemacht, okay, anfangs war so 20 Minuten Fahrt bis zum guten Kaffee. Am Ende waren es 1,5 Stunden Fahrt bis zu einem vernünftigen Kaffee.
Oh Gott.
Wir hatten dann einen Monat Montana zwischendrin, was ganz gut war, dass man der Hitze ein bisschen entkommen konnte. Aber dann ist man anstatt der Hitze voll in die Kälte gekommen. Und
bei
wir haben
Rocky
mal versucht,
Mountains und dann so...
Wir waren halt, und wir mussten halt gucken, dass nicht der Schneeeinbruch kommt, weil dann hätten wir das nicht mehr drehen können.
Ah.
Und so weiter. Also wir sind dann von extremer Hitze von 40 Grad zu den hoch Null.
Krass.
So. Wie viele Monate habt ihr 1883 gedreht?
Wir haben 5 Monate gedreht eigentlich. Aber was ich sagen wollte, wir haben das Ding so schnell durchgefeuert. Also wie gesagt, 7. August, Cowboy Camp, 2 Wochen. Dann haben wir angefangen zu drehen. Und Premiere, schieß mich tot, 12. Dezember oder so schon. Und dann wöchentlich raus. Das heißt, wir sind dann nach Las Vegas gefahren, flogen zur Premiere. Und von Las Vegas wieder zurück, haben weiter gedreht.
Ah, okay.
Und am Ende die Episoden, die wir gedreht
wir
haben.
Gedreht, während schon on air war, die ersten Episoden.
Und die letzten Episoden, die wir gedreht haben, waren praktisch dann ein paar Wochen später schon im Fernsehen.
War das denn, also meine Frau ist auch Schauspielerin und die erzählt mir immer, dass wenn am Ende wird der Drehplan meistens umgeworfen, irgendeiner ist krank geworden, irgendwie Drehtage verschieben sich und dann gibt es aber so Limits, bis wann du drehen kannst und da wird die Stimmung am Set wohl jedes Mal ziemlich ätzend, weil die Regisseure, die Planer und so alle total nervös sind, dass sie es in der Zeit schaffen und meistens werden die Drehs unangenehm. Ist das so ein Ding dann gewesen, wo es dann eher entgleist ist?
Nee, das ist nicht entgleist, weil es war von Anfang an klar, dass das Ziel, und es gab mit einer Episode mit den Tornados, das war die einzige Episode, die ein bisschen vorgezogen wurde, weil die Animation Zeit brauchte. Das konnte halt nicht so schnell geschnitten werden und Post-Production.
Aber das ist
dann
trotzdem, dass vieles, was da rumfliegt, mit Windmaschinen wirklich dann
haben auch einen Wagen in die Luft geschmissen und so weiter. Und so. Aber das Geile war, als wir Tornado gedreht haben, war der einzigste windstille Tag. Und dann hatten wir diese ultra-riesen Ventilatoren, also 3-4 Meter so Durchmesser und irgendwas, und haben gefeuert, aber es war wirklich der einzige windstille Tag.
Das ist ja ironisch. Wie ist denn das? Du kommst dann an so ein Set und dann drehst du jetzt mit Sam Elliott oder du redest mit Billy Bob Thornton. Das
oder mit Taylor Sheridan, den ich für einen der besten Drehbuchautoren der aktuellen...
Bei Taylor Sheridan ist natürlich spannend, weil Western, ich meine, das ist ja auch, man hat ja den ganzen Erfolg von Yellowstone im Rücken. Ne? Ich glaube, da hat man rein von der Produktion, was du gefragt hast, David, irgendwo ja ein ganz anderes Greenlighting, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt schon mehrere Staffeln von dieser Erfolgsserie, drehen jetzt einen Spin-Off, da weiß man, der weiß, was er macht und da wird man dem sicherlich auch allen Raum lassen, was er braucht. Und wenn das Budget da ein paar Millionen überzogen wird, dann wird auch die Welt nicht untergehen, weil man eben diesen Erfolg im Rücken hat. Und der hat ja auch, was hat er noch gemacht? Hello High Water oder Wind River.
Sicario.
Bei Sicario und Sons of Anarchy spielt er mit. Also diese Themen so dieses ganz Ruffe und sich gegenseitig Leben und Tod und über den Haufen schießen, taucht bei ihm ja immer wieder auf. Wie ist denn aber so eine große, und es ist ja nicht deine erste amerikanische oder internationale Produktion dann gewesen, aber wie ist denn das, an einem solchen Set zu sein? Das muss ja was völlig anderes sein, als jetzt bei Deutschland, meinetwegen beim altehrwürdigen Tag Ort zu sein, aber müssen ja trotzdem Unterschiede wie Tag und Nacht sein.
Ich glaube, der Unterschied ist, ich hatte den Job bekommen über den Cast, ich hatte eine andere Serie gedreht in Kanada und ich wusste dann, irgendwann kam ein Angebot und in einem Monat geht es nach Texas praktisch. Und ich glaube, das Spezielle ist immer, du kommst in eine Welt, die du nicht kennst, wo es Cowboys gibt und irgendwas und das ist schon mal was Besonderes. Und die Produktion ist natürlich ein bisschen superlative mit dem Budget und den Wagen und so weiter. Das ist ein riesen Aufwand, wie viele Hunderte von Pferden und wie viel, und das alles zu transportieren. Also ich bin immer wahnsinnig neugierig. Ich versuche es aber für mich immer ein bisschen runterzubrechen, weil ich gucke einfach nur, was ist meine Figur? Okay, dann ist da eine Kamera und da ist jemand, der macht Ton. Nur für mich so als Prozess. Und dann ist da ein Schauspieler, der heißt Sam und so weiter. Und man muss sagen, Sam, Tim und Faith waren so normal, wie man nur irgendwie sein kann. Die waren wahnsinnig lieb. Man hat sich echt gut befreundet und die haben es einfach wahnsinnig leicht gemacht. Und wir hatten auch dieses Cowboy-Camp, um irgendwie wie eine Gruppe zusammenzukommen. Also wir haben geschwitzt, geblutet und was auch immer und so weiter für 2 Wochen. Und dann hat man angefangen und da gab es keine Berührungsängste mehr auch an dem Punkt.
Dein Break in die USA war Man in the High Castle, oder? Oder die erste zumindest englischsprachige Serie?
Die allererste, die ich gemacht habe, war The Last Kingdom.
Ah, The Last Kingdom. So eine britische Serie war es, ne?
Diese britische Netflix-Serie, so eine Wikinger-Nummer.
Dann hast du Into the Badlands noch gemacht?
Dann Into the Badlands, dann Man in the High Castle, wobei Man in the High Castle habe ich eigentlich nach Game of Thrones gedreht gehabt.
Ah, okay.
Und dann gab es eigentlich so regelmäßig, es gab mal so einen Film Overlord.
Ja, okay. Fand ich super. Den mochte ich richtig gerne, weil es war auch so eigentlich auf relativ großem Budget. Ich meine, so 80 Millionen war der Film teuer, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ja schon so ein sehr teurer Trash-Film. So, der hat Spaß gemacht. J.J. Abrams war das, ne, in der Produktion.
Yeah, yeah.
Ich hab den gefeiert. Ich hatte richtig Bock im Kino. War völlig überdreht. Weil ich
Wir waren es ehrlich gesagt zu wenig Nazi-Zombies. Ich hätte gerne noch mehr Gesplatter und so gehabt.
Noch
aber
mehr.
Ja. Ich sag's, dann waren so ein bisschen unbefriedigt, weil es ja so Sachen wie Dead Snow aus, ich glaube, ein finnischer Film ist das, wo auch so Nazi-Zombies durch die Gegend rennen. Und da war es sehr blutig. Das mag ich eigentlich an solchen Filmen. Aber ich mochte den auch. Der hatte einen guten Spaßfaktor. Wer warst du da? Deutscher Gegenspieler.
Nazi. Ist, glaube ich, mein spektakulärster Tod, den ich habe, wenn ich erinnert. Meine Todesszene war praktisch, ich bin auf dem Motorrad, bin gefesselt und habe eine Handgranate im Mund, die auch, wo ich sagen muss, wahnsinnig groß war und ganz schön meine Kiefermuskeln sozusagen gestretched hat in dem Sinne. Und die explodiert dann. Und da gibt es ein wunderschönes Close-up.
Ja, sehr gut.
Und epischer Tod, glaube ich.
Ich hatte in der Stuttgarter Zeitung, da hatten sie eine Überschrift mit diesem Foto. sieht so wirklich ein Psychopath aus. Marc Ristmann ist auf martialische Rollen abonniert. Da wurdest du quasi festgelegt auf diese Rolle. Eine Zeit lang war es ja dann durchaus schon so, dass du dann der bärtige Typ warst, der entweder gestorben ist oder Leute zum Sterben gebracht hat.
Das war auch ein bisschen so. Und meine Oma hat sich auch mal gewundert, aber Marki, du bist doch so lieb.
Deine Stimmlage.
Was denn das? Und so bist du ganz soft und so. Welche immer sind die? Aber in den letzten Jahren hat sich das Spektrum relativ erweitert. In Kanada, das letzte, die Serie ist aber noch nicht draußen, die heißt Gaslight. Die haben wir gemacht mit Miles Joris Perafit. Der hatte Sundance gewonnen für seinen ersten Feature-Film. Sex-Cult-Leader.
Du bist ein Sex-Cult-Leader?
Ja.
Ah, okay.
Und dann über das For the Love of a Woman, also praktisch, ich war ganz happy, dass man das erweitert.
Mit dem Marc Ristmann.
Mit dem Marc Ristmann, genau. Ich wollte jetzt nicht, wenn man als Deutscher ins Ausland kommt, ich glaube, es ist langweilig, also Nazi-Rollen oder weißt du, so ja, diese Weltkriegsrollen, ist nicht das Spannendste, weil nicht jede Rolle ist Schindlers Liste in dem Sinne. Und so bin ich eigentlich ganz happy, dass da eigentlich so viele Farben dazugekommen sind zu dem. Und das Bärtige, ne, dauert 5 Minuten, bis ich rasiert bin und dann... Bist jemand anders.
Ne? Ja. Ist jetzt aber auch Babyface. Bei 1883, ne, da bist du ja auch so ein Anführer, der aber überhaupt gar kein typischer Anführer ist. Ne? Also du sprichst ja zwar für eine Gruppe von Siedler, aber trotzdem ist ja in erster Linie die Angst, das, was aus dir spricht. Ne? Nicht zu wissen, wo geht das jetzt hin und auch die Bedürfnisse der Gruppe nach vorne zu bringen, fällt dir gegenüber so wahnsinnig harten Figuren deutlich auch schwer. Also da bist du ja ein sehr, doch schon weicher Charakter, der auch sehr viel Angst einfach vor dem hat, was jetzt vor einem liegt.
Das hängt mit der Biografie der Figur zu tun. Und da gibt's das ist das Gute an den Scripts, wenn du ganz fein hinguckst, welche Szenen da geschrieben sind und Joseph kommt aus dem Deutsch-Französischen Krieg, also jemand, der ein Trauma in sich trägt und der eigentlich alles zurücklassen will, was mit Gewalt oder irgendwas zu tun hat und auch eine Form von Heilung sucht. Und dann kommst du nach Texas, wo die Pistole und Gewalt regiert in dem Sinne und du brauchst zum Überleben. Und das ist halt der Riesenkonflikt.
Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David!
Du willst wieder fragen, ob ich mich mit Finanzen auskenne und willst über mich lachen.
Nee, ich will nicht über dich lachen. Ey, ich habe mit dir schon da gesessen und deine Finanzen gewälzt. Das hat dein Leben verbessert.
Ja, das
man kann nicht sagen, dass mein Tipp an dich nicht dein Leben bereichert hätte.
Stimmt. Du bereicherst generell mein
Leben. Du hast mich schon traurig angerufen und gesagt, was soll ich machen? Habe ich gesagt, das ist ganz einfach, mach dir keine Sorgen, wir kriegen das hin. Und dann wurde es hingekriegt.
Und zwar... Dank.
Unter anderem wäre ein Tipp, wo ich von vielen Freunden auch bei mir und auch im Familienkreis weiß, die lieben und nutzen Finanzguru. Und da brauchst du auch einfach nur in den App Store gehen oder in den Google Store. Da siehst du die zigtausenden Bewertungen, die alle auch horrend großartig sind, weil Finanzguru ist eine App, die drüsselt dir im Grunde dein ganzes Ausgabenverhalten auf. Das heißt, deine Konten, da kannst du alles Mögliche miteinander verknüpfen, wie auch zum Beispiel dein PayPal. Und dann kannst du dann verschiedene Kategorien anwählen und siehst, aha, so und so viel gibt es zum Beispiel für Miete raus oder für dein Auto oder für Strom und andere Kosten oder für Kleidung oder für Fortbildung oder für, muss man ja sagen, David, der geht auch viel essen. Ne? Würde mich mal interessieren, wie viel gibt der eigentlich jeden Monat für Essen gehen
aus?
Das
weiß ich ehrlich
gesagt glaube,
gar nicht,
der wird sich erschrecken, was dabei eigentlich zusammenkommt. Da wollte mir nicht letztens erklären, dass er weniger ausgibt als ich. Naja, weil ich gehe ja nie
essen. Aber du kaufst dafür gesünder ein.
Ja, aber essen gehen ist immer viel teurer. Würde dir zumindest Finanzguru alles aufdröseln.
Okay.
Und daran könnt ihr dann auch zum Beispiel entscheiden, oh, da sollte ich vielleicht sparen oder das machen wir so ein bisschen anders. Und Finanzguru kann euch da auch tatsächlich in der App helfen. Und da gibt es auch eine Pro-Version, denn prinzipiell ist Finanzguru kostenlos. Für 2,99 im Monat gibt es dann sogar noch einen Plus-Zugang. Also Finanzguru Plus heißt es dann mit noch tiefer gehenden Analysen zum Kaufverhalten. Und wir haben natürlich einen schicken Code für euch, nämlich Schwafel. Wenn ihr den verwendet, dann könnt ihr den statt nur 7 Tage 3 Monate kostenlos ausprobieren und dann natürlich weiterführen. Versucht gerne mal mit Finanzguru eure Finanzen besser auf die Reihe zu kriegen. Es ist ja zu eurem Besseren. Die App hat schon gezeigt, dass es viele, viele Leute gibt, die sie mögen, lieben und nutzen. Und damit danke an Finanzguru. Wir schalten raus aus dieser sehr langen Werbung und zurück in den Podcast.
Ich hatte bei Instagram gesehen, dass du, dass da relativ viele Bilder sind, wo du mit einer Fotokamera zu sehen bist. Dann habe ich gesehen, dass du Musik machst. Ja. Du warst ja auch, ne, das ist auch eher ungewöhnlich, fast würde ich sagen, viel am Theater. Ne? Nicht ungewöhnlich für den Schauspielberuf, aber ich habe immer das Gefühl, so die meisten fangen an, irgendeine Serie und dann geht es so ab. Oder sie sind, aktuell sind deutsche Schauspieler eher bei Berlin Tag und Nacht und dann funktioniert vielleicht irgendwas, aber so, dass man sich so wirklich aktiv im Theater betätigt, das fand ich ungewöhnlich. Und ich hatte mich gefragt, so, ob du jemand bist, der einfach wahnsinnig gerne viele Dinge ausprobiert, um sich zu verwirklichen und auch irgendwie das Leben irgendwie auf eine gewisse Weise einzuatmen. Oder ob das so aus so einem Suchprozess heraus ist, weil du nicht so richtig weißt, was möchte ich machen.
Ich glaube, es kam anfangs aus dem Suchprozess, weil so Kunst, Schauspiel, Film war relativ weit weg. Also das Lustige ist, dass wir jetzt wirklich in dem Gebäude sind, wo meine Mama gearbeitet hier. Ja. Ne?
Und du hast ja erst Sportwissenschaften auch.
Genau, ich habe Sportwissenschaft studiert, ja. Weil nach der Schule dachte ich, was kannst du? Du kannst schnell rennen. Und ich fand aber auch die so physischen Prozesse und biochemischen Prozesse im Körper irgendwie spannend. Ich dachte, mal gucken. Habe aber dann gemerkt, dass es begrenzt ist und nicht wirklich die Erfüllung. Und meine Freundin damals wusste, dass ich nicht ganz happy bin und hat gesagt, Marc, du studierst jetzt irgendwie 6. Semester Sportwissenschaft, du gehst nicht wirklich zur Universität, was willst du eigentlich machen? Mhm. Ich habe gesagt, keine Ahnung, Jobs aufgezählt und ich habe gesagt, nee. Mhm. Und dann hat sie gesagt, Schauspieler, und ich habe einfach nur gezögert, probier's. Und mein Anhaltspunkt war ehrlich gesagt Musik, weil bis dahin, ja. Ich habe Gitarre gespielt und Klavier und dann habe ich herausgefunden, dass wenn man 3 Unterrichtsfächer in der Musikschule hat, kriegst du einen 40% Rabatt. Dann habe ich noch Gesang dazu genommen. Hast halt 3 Fächer, einfach nur, ne? Ist billiger. Aber dann habe ich Jonathan Kinsler, meinen Gesangslehrer, kennengelernt, obwohl ich eigentlich nicht das Gefühl hatte, ich kann singen. Und der ist ein bisschen wie mein kreativer Papa geworden. Ist ein wunderschöner, älterer, schwarzer Mann, der am Broadway gesungen hat und auch gespielt hat. Und ihn hatte ich dann gefragt, Jonathan, sag mal, was mit Schauspiel? Und er griff in seine Tasche und gibt ihm eine Nummer und er meinte, ich habe schon gewartet, dass du mich fragst. Und er hat mir eine Nummer von einer Schauspiellehrerin gegeben. Die habe ich angerufen, die dann irgendwie ganz leidenschaftlich war. Okay, ich bereite sie jetzt vor auf die Schauspielschulen, sie müssen sich da und da. Ich meine so, easy. Also ich bleibe erstmal nur in Berlin, dann machen wir nur Berliner Schauspielschulen. Mhm. Und sie hat das aber so forciert und hatte den Glauben von irgendwas, von dem ich keine Ahnung richtig hatte, dass ich dann vorsprechen gegangen bin an Berliner Schauspielschulen. Und dann bei der Ernst Busch gelandet bin. Und lustiger Fakt eigentlich, es gibt immer so 2 Runden, die erste Runde und die zweite Runde. In der zweiten Runde hat die Ernst Busch mich dann erst abgelehnt. Haben gesagt, okay. Nee, danke. Ne, habe ich auf der Bühne tierisch aufgeregt. Dann haben sie mich aber in einer Woche nochmal angerufen.
Was heißt aufgeregt auf der Bühne? Das klingt wie eine Geschichte.
Nee, dann haben sie angerufen und gesagt, Marc, are you still available?
Exactly, this is my motto. Die haben mich einfach abgebrochen nach dem zweiten Monolog, nach einer Minute und ich war stinksauer. Also guckt euch das mal an, Leute, dann könnt ihr mich rausschmeißen. Und ich bin noch gar nicht fertig, was soll denn der Scheiß? Und auf jeden Fall in der Woche haben sie mich nochmal angerufen. Ich meinte so, Herr Rissmann, wir haben nochmal überlegt und so, wir würden Sie gerne nochmal sehen. So. Und dann war der Punkt, wo ich dachte, ich muss mir mal selber eine Platte machen, weil ich vom Theater ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung hatte, weil es nicht mein, ich hatte Sportfreunde. So, ne? Und dann bin ich zur UdK gefahren, in die Bibliothek und habe so Monologe. Und habe so Monologe gesammelt. Und dann, ohne Scheiß, steige ich in die S-Bahn von da, setze mich in die S-Bahn und fange an, so einen Monolog zu lesen. Und dann ist so ein älterer Herr, der guckt über meine Schulter und meinte, ja, das wäre ein guter Monolog für dich, den solltest du machen.
In der S-Bahn, jemand völlig Fremdes.
Ganz random. Und ich meine, Entschuldigung, wer sind Sie? Ja, mein Name ist Piet Drescher, ich bin Dozent an der Ernst-Busch-Schule. Ich hab für dich gekämpft, Junge, aber du siehst einfach zu sehr aus wie ein Tennislehrer. Also politisches Theater und so weiter ist er nicht. Er hat mir seine Nummer, übrigens, danke Piet, er hat mir seine Nummer aufgeschrieben. Er meinte, ich bin Dozent, also hier Mentor vom letzten Jahrgang. Schau dir mal unser Abschlussvorspiel an, was wir überhaupt machen. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann einen Tag, bevor ich zu dem Vorsprechen wieder gegangen bin in der Busch, habe ich mich mit ihm getroffen im Renaissance-Theater. Und wir haben meine 3 Monologe, die ich hatte, komplett überarbeitet in einer 8-Stunden-Session. Und so bin ich in der Schauspielschule gelandet.
Aber du sagtest so, dass es anfangs noch so dieses Suchen war. War es dann, als du dann Schauspiel gemacht hast, war das immer was, wo du dachtest so, okay, jetzt bin ich angekommen? Ist es jetzt?
Oder? Es hat ein bisschen gedauert, weil bis du das Vertrauen hast, das bin ich jetzt. Ich habe manchmal jetzt noch Hemmung zu sagen, ja. Oh, ich bin Schauspieler.
Aber ist das nicht ein gutes Zeichen dafür, dass man sich nicht zu wichtig nimmt und das wiederum Garant dafür, dass man eigentlich für die Rollen und Projekte brennt? Also, dass du Sorge hast, das zu sagen, das ist ja so ein ständiges Hin und Her von sich hinterfragen und gleichzeitig ist das aber auch der Garant dafür, dass man bei der Sache bleibt und nicht sagt, ja, das kann ich schon.
Auf eine Art ist es gut, weil für mich ist immer, du hast eine neue Rolle und die suchst du dann. Aber ich habe das Gefühl, man fängt immer wieder bei Null an. Also ich habe nicht das Gefühl, jetzt weiß ich, wie es funktioniert oder irgendwas so. Und so ging dann der Prozess, weißt du, dann Schauspielschule, machst du Theater 2 Jahre und findest deinen Weg so langsam. Dann guckst du, kann ich hier drehen in Deutschland ein bisschen, was einigermaßen ein bisschen funktioniert hat, aber auch nicht genug, dass ich davon leben konnte. Und dann kam halt der Bogen über auch kosmische Fügung, wenn man das jetzt Wort benutzt so praktisch, und hat das andere so aufgemacht. Mhm.
Ich muss kurz mal zu Ernst Busch fragen. Das ist ja so eine der ganz altehrwürdigen Institutionen und eine der Schulen, denen man ja aber auch nachsagt, dass ihre Schüler dort gebrochen werden und dann neu aufgebaut werden. Ist das eine sehr, sehr harte Erfahrung gewesen, die Ernst Busch?
Teilweise Ja, teilweise ja. Das hat aber dann mit bestimmten Individuen zu tun gehabt, die nicht die größten Pädagogen waren in dem Sinne. Es gab wahnsinnig tolle Leute, die einem geholfen haben, aber es war auf jeden Fall schon ein Rollercoaster von Gefühlen und Selbstwert und irgendwas. Bis man auch versteht, was die Schule ist und für was steht. Das Ding ist, ich glaube, die ist jetzt anders, weil eine ganze Generation von Dozenten in Rente gegangen ist nach mir. Es ist, glaube ich, nicht so ein Konzept des Brechens oder so, aber ich habe viele Selbstzweifel gesehen, die entstanden sind in Personen, weil es oft dann nicht um die Person ging, sondern um den Ego und dem, was auf der Bühne stattfindet. Was aber auch dann ist auch eine Reflexion von, was dieses Business so ist. Ne? Ja. Also es härtet einen auch schon ab und sich selber zu finden und man fühlt sich ein bisschen mehr in eine Waschmaschine gegangen, man hat schlechte Erfahrungen, gute Erfahrungen und hier und da, aber man kommt raus mit einem Erfahrungsschatz. Wenn jetzt alles nur rosig gewesen wäre, bist du auch ein bisschen lost danach, wenn du auf die Realität triffst.
Das sagt man den Regisseuren so ein bisschen nach an den Filmhochschulen in Deutschland, dass die quasi einen komplett geschützten Raum bekommen und alles machen können, was sie dürfen. Und dann kommen sie in die reale Filmwelt und stehen fest, naja gut, da sind sehr viele Kompromisse zu machen. Deswegen ist es dementsprechend wahrscheinlich ganz gut, wenn man auch ein bisschen die dicke Haut. Das Showgeschäft ist nicht unbedingt immer gesund, sagen wir mal, für die Psyche, aber du brauchst diese gewisse dicke Haut, um da durchzuhalten und durchzustehen. Wissen wir, glaube ich, alle, was ich meine, oder?
Ja. Ich glaube, ich frage mich immer, ob es möglich ist, als Freigeist, als Schauspieler auch zu arbeiten, weil du ja dich schon in so ein Gesamtgefüge begibst, was nicht demokratisch ist. Ne? Du bist als Schauspieler irgendwie immer derjenige, der zu tun hat, was Produzenten und Regisseure wollen. Es ist halt die Frage, wie sehr du dich selbst entfalten kannst am Set, aber du bist dann an rigide Drehpläne gebunden, manchmal so auch so Sportprogramme, weil du dann in der Zeit kein Gummibärchen essen darfst, weil du dann am Ende noch einen Naked Shot oder so oberkörperfrei hast. Und da denke ich mir immer, das stelle ich mir einen wahnsinnig anstrengenden Job vor, den ganzen Tag irgendwo in der Ecke zu sitzen, weil du entweder geschminkt wirst oder wartest auf deinen Einsatz, auf Knopfdruck Emotionen bringen zu müssen, weil sonst 12 Leute auf dich gucken oder sogar ja mehr, die alle genervt sind, wenn du es dann verbockt hast. Das stelle ich mir super druckig und unfrei vor. Und ich glaube, für mich wäre das so gar nicht so. Ich frage mich immer, wie kann man sich darauf einlassen?
Wenn du das so beschreibst, dann kriege ich ja richtig Zustände. Denke ich so,
es tut mir leid. Also es ist mein
schon Stress.
Ich glaube, jeder geht ja an. Das war die Karriere von Max. Er wurde Tennislehrer 2021.
Jeder geht ja anders damit um. Mich würde interessieren, wie es du machst.
Nee, also du musst schauen. Ich finde, man kommt nicht nur als ausführendes
Organ.
Also Leute wollen, Regisseure, Produzenten sind neu. Man and Highcastle war ein super kreatives Team. Die wollten wissen, was ist mein Gedanke dazu und auch wie bestimmte Regeln funktionieren. Ja. Ne, aber der Prozess ist ein bisschen was anderes. Und idealerweise im Filmset, also weißt du, der Fokus pro hat eine Aufgabe, der kann mal was nicht scharf machen. Ich kann mal einen Text vergessen und so weiter und hier und da. Oder manchmal passiert irgendwas, dann ist auch manchmal. Manche ermutigen dich zu improvisieren, also wenn irgendwas passiert oder irgendwas passiert, was nicht erwartet wird. Also eigentlich versuchst du eigentlich in einem sehr offenen Zustand zu bleiben und praktisch den Spielplatz, den du als Kind hattest, dahin zu nehmen und diesen ganzen Druck zu vergessen. Wenn ich jetzt denke, okay, der Drehtag kostet 5 Millionen Dollar oder was auch immer und wenn ich das jetzt verkacke, das Licht geht fast weg, dann bin ich ja nur gestresst. So. Aber im Grunde genommen, ich bin jetzt nicht Herzchirurg. Also weißt du, wenn jetzt irgendwas nicht ist, dann passiert auch nichts in der Sinne. Und ja.
Aber wie ist denn das? Ich meine, jetzt, wenn man so auf die Projekte schaut, dann gibt es eben also durchaus namhafte Sachen, aber dann gibt es sowas. Ich meine, du bist in der 8. Staffel von Game of Thrones dabei als Anführer der Goldenen Kompanie. Zu dem Zeitpunkt ist das nach wie vor die größte Serie aller Zeiten, der größte Fanhype aller Zeiten und über jede Folge wird das größte Geheimnis aller Zeiten gesponnen. Niemand weiß irgendetwas über das. Ich meine, wie viele NDAs musst du unterschreiben? Was darfst du alles nicht sagen?
Durftest du deiner Frau davon
erzählen? Wie ist es, an diesem Set nachher zu sein? Also ich meine, das ist doch auch nochmal, also zwischen all dem, ich versuche alles von mir zu lassen, ich bin nur hier, eine Kamera. Ich verstehe, dass man so rangeht, aber irgendwann muss es doch ein bisschen overwhelming sein. So viel Druck lässt sich doch auch nicht mehr komplett abschütteln.
Nee, das war auch eine strange Zeit. Und also, es war auch eine Zeit, große Umbrüche bei mir. Und ich war auch ehrlich gesagt, ich war komplett pleite, als das Ding kam. Ich habe auf Couchen von Freunden geschlafen und so weiter.
Guck,
und
dann ich dachte, ich jetzt anders. Ach, ist doch pleite.
Nee, aber du, ich saß in der U-Bahn und dachte so, okay, dann kommt das und so. Und dann gucke ich runter, gibt es hier dieses Berliner Fenster. Ne?
Ja.
Und dann kam irgendwie, neuer Serienstar Hollywoodstar, Mark Rissmann, er hat eine Serie bei Game of Thrones. Und ohne Scheiß, ich denke, der hat's
cooler
gut.
Typ.
Der hat's ja gut. Ah, fuck, bin ich. Weil das war immer so ein Fremdgedanke und du kommst dann schon hin und da spürst du schon ein bisschen Druck, aber es ist nur Druck, den du dir selber machst. Weil die Leute, ich war ganz happy bei Pilu, der Euron Greyjoy gespielt hat, mit dem habe ich Overlord gedreht. Das heißt, wir kannten uns schon. Im Sinne, also ich hatte schon einen Bezug ein bisschen, aber Schauspiel ist auch Stressmanagement in dem Sinne.
Wie bist du damals zu dieser ersten englischsprachigen Serie gekommen?
Zur allerersten, ich hatte einer Freundin, Emily Cox, bei dem E-Casting geholfen. Ein Jahr vorher. Und die hat eine der Hauptrollen gespielt bei The Last Kingdom.
Und bei einem Zoom-Call bist du ins Bild gelaufen.
Wie nennt sie hat Emily Cox kennen? Ich meine, das ist ja, ich kenne jetzt.
Emily Cox und ich haben. Kennst du Emily Cox?
Wenn ich jetzt Bild sehen würde, bin ich ziemlich sicher.
Kennst du bestimmt. Wir hatten uns kennengelernt in Ludwigsburg 10 Jahre vorher bei einem Filmschauspiel-Workshop oder so nach der Schauspielschule. Und sie hatte der Casterin von mir erzählt, weil sie castet haben und ich habe ein Casting bekommen. Und das Casting habe ich gemacht und das habe ich gewonnen. Und darüber hinaus gab es einen englischen Agenten, der das Büro geteilt hat mit der Casting-Direktorin, der mich dann sozusagen genommen hat, wodurch ich meine ersten internationalen Castings bekommen habe.
Das ist komisch, wie es manchmal so läuft, oder?
Ja, weil Leute fragen immer, oh, wie macht man das? Wie kriegt man eine Agentur im Ausland? Und ich finde, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage zu beantworten. Weil wenn du jetzt einfach Bewerbungsschreiben rausschickst, du kriegst höchstwahrscheinlich von einem von 100 zurück, wenn überhaupt. Mhm. Ne, wenn es nicht irgendeine Referenz, weil entweder du machst irgendwas, was eine Strahlkraft ins Ausland hast, also wenn du jetzt eine größere Rolle im Westen nichts Neues oder so gemacht hast, dann gibt es eine Referenz. Aber ansonsten ist der Schritt rüber nicht ganz so leicht.
Er ist auch nicht so ganz final, ne? Also ich habe immer so das Gefühl, man bekommt das ja so ein paar Mal mit. Mir fällt jetzt als einziger Name Thomas Kretschmann ein, der in den letzten 2 Jahrzehnten da so ab und zu mal drüben mitmischt.
Jean Dujardin fällt mir jetzt immer wieder ein.
Naja, aber als Deutscher.
Ich meine, oder als Beispiel, aber auch für jemanden, der rübergeht und dann sogar einen Oscar gewinnt und dann hörst du ihn trotzdem.
Dann hörst du es, ja. Thomas Kretschmann ist immer mal wieder zu sehen, aber bei Til Schweiger damals zum Beispiel war es ja auch so. Ich glaube, es gab dann diesen einen Megaflop Driven, dann war er weg.
Aber der hat jetzt wieder ein größeres Ding mit, ich weiß nicht, Brad Pitt, irgendeinem Großen tatsächlich, wo ich ganz irritiert war. Er hat jetzt eine große internationale, ich weiß nicht, wo ich es aufgeschnappt habe, aber ich recherchiere das nochmal.
Und das ist, glaube ich, so eine, man kann sich ja dann auch nicht so richtig sicher sein, dass auf so ein Engagement, was man dann hatte und dann so ein bisschen internationale Awareness ist aufgekommen, dass es dann noch weitergeht. Du musst ja ständig am Ball bleiben und trotzdem weiterhin Glück haben, musst Kontakte pflegen, damit du dann auch von drüben wahrgenommen wirst.
Also für mich, jede Rolle ist Casting.
Ja.
Praktisch und bin kein Star oder irgendwie was, keine Ahnung. Es gibt dann langsam Leute, die dann 1883 in Amerika, weil das ein sehr großer Erfolg war, die das so wahrnehmen. Aber eigentlich jede Rolle ist Casting.
Ja.
Aber für mich war das wahnsinnig gut, weil ich hatte damals in Deutschland, ich hatte liebe Caster, die mich unterstützten, aber ich hatte trotzdem nur ein paar Drehtage. Aber Casting war was wahnsinnig Rares. Ich hatte vielleicht 1-2 Castings im Jahr in Deutschland, wo die Chancen, dass du die Rolle bekommst, dann auch nicht sonderlich groß sind. Im Ausland hatte ich dann, wenn eins in Deutschland war, 30. Die Chancen sind dann zwar, ich weiß nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, ich wusste bei einer Rolle, haben sie 400 Leute gecastet für die eine Rolle. Aber es kann auch mal mehr sein bei sowas wie Game of Thrones oder so.
Aber du weißt auch nie, ob das, also was ja oft passiert ist, du passt jetzt nicht auf diese Rolle, aber sie sehen, oh, der passt auf den Part oder auf die
Episoden-Rolle. Ja, das passiert auch öfter. Also viele Castings, die du auch nicht bekommst. Und die Leute merken sich das. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe mich dann dadurch viel mehr als Schauspieler gefühlt, weil ich mache ein Casting. Du machst jede Woche irgendwas, du arbeitest. Und ich dachte, ich habe eine Chance. Also dadurch, auch wenn die 1-2 irgendwas ist, habe ich die Chance, wo ich mich viel mehr wieder als Schauspieler gefühlt habe.
Gab es so diesen Moment, wo du, als du sagtest, bei Game of Thrones warst du dann regelrecht pleite, ist das so ein Moment, wo man dann an dem Job zweifelt und sich fragt, ist es das tatsächlich für die Zukunft?
Ja, den gibt es aber öfter. Den gibt es immer wieder. Ich hatte das auch zu einer Zeit, bevor The Last Kingdom kam, hatte ich angefangen, Regie zu machen. Habe ich Musikvideos gemacht. Und die Musikvideos waren so relativ erfolgreich, die haben so Preise gewonnen. Dann hatte ich auf einmal so Repräsentanzen im Werbebusiness. Und ich dachte, das kann ich bauen. Da könnte ich eine Familie ernähren. Da habe ich ein bisschen mehr das Gefühl, Kontrolle drüber zu haben, als darüber. Aber dann lustigerweise, als ich den Fokus dahin geschiftet habe, dann ging das los. Und dann hängt das wieder mit diesem doofen Loslassen zu tun. Ja. Also weißt du, das ist halt dieses Prinzip, es ist nicht immer, du machst mehr und dann kommt mehr, sondern manchmal ist einfach...
Es ist oft so, dass es gelingt, wenn du es nicht forcierst. Ne?
Aber weißt du, so wenn du in die nächsten 10 Jahre guckst, hast du da eine klare rote Linie schon für dich? Es gibt ja manche, die so sagen, ich weiß ganz genau, wie meine nächsten 10 Jahre aussehen werden, folgende Pläne habe ich. Oder ist das bei dir so, wo du sagst, so, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, mal gucken?
Ich weiß es absolut nicht. Also wie die letzten 2 Jahre waren, das hätte ich mir niemals erträumen lassen können. Wir hätten auch niemals wohl hätte gedacht, dass Covid kommt. Ne? Ja, also so, ich plane das Jahr so und dann, ja, einen herzlichen Glückwunsch. Es gibt bestimmte Sachen, nach denen man strebt. Ich habe mit meiner Frau zusammen ein Drehbuch geschrieben, was wir wahnsinnig gerne machen würden. Und jetzt so langsam Produzenten und hier und da. Das sind
die
Agenten verteilt.
Produzenten zu? Leute, Marc Rissmann hat ein Drehbuch mit seiner Frau. Wenn ihr ein paar Millionen habt, dann können wir es. Und wie viel brauchst du?
Wie viel brauchst du?
Wie viel brauchst du? Sag mal ein Budget.
Ich glaube, das kann man unter 2 machen.
Unter 2?
Unter 2.
Nee, sag mal, was ist das?
Mach 2,5.
Läuft's nicht. 7 Millionen braucht er. Bei 4 machen wir sonst kriegst du Höchstbietende. Nächste Woche haben wir einen CEO von einem Studio hier sitzen, bieten wir nächste Woche
gleich an. Danke dir.
Dafür gibt es aber Prozent.
Und ich weiß, das Ziel ist einfach, die Sachen im Ausland kommen wahnsinnig kurzfristig. Also ich habe oft schon gehabt, hier ist Casting, du müsstest aber in 5 Tagen nach Kanada kommen, für 3 Monate oder so. Und für uns war das Ziel, weil meine Tochter ist vor 2 Jahren geboren, die Familie zusammenzuhalten.
Wollte ich gerade fragen, das ist ja auch schwer als Familie. Deine Frau ist ja auch Schauspielerin, ja, dadurch wird sie wahrscheinlich auch reisen.
Aber bisher haben wir es geschafft. Unser erstes Covid-Jahr 2021, die Kleine war 7 Wochen alt, wir mussten nach Ungarn, weil sie einen Dreh hatte. Dann sind wir von da nach Kanada geflogen, weil ich die Serie bekomme. Und alles kam wahnsinnig kurzfristig. Dann sind wir von da nach England, weil sie hat eine Serie gemacht, The Power für Amazon. Die kommt Ende März, wahnsinnig gute Serie.
Wenn ja, schon auch eine, schon da spielt doch auch jemand Großes mit.
Toni Collette.
Stimmt, genau, hatte ich dann gehört.
Dann sind wir dahin, da waren wir dann aber derzeit in Quarantäne, weil das war diese Track-and-Trace-Zeit. Dann sind wir von da kurz nach Bukarest und dann fast für ein halbes Jahr nach Amerika. Zwischenzeitlich ist sie nach Südafrika geflogen mit der Kleinen und Oma und irgendwas, keine Ahnung. Aber für uns ist praktisch, solange wir mit Familie zusammenbleiben können, weil wenn man ganz alleine den Job macht, ist auch ein bisschen einsam. Man denkt sich immer, oh, das ist so spannend, dann fliegst du nach Vancouver und drehst, ja, das ist auch nur ein Hotelzimmer oder irgendwas. Also unser Ziel war, ich bin Szenärist, ich liebe gute Filme, ich liebe mutige Filme, ich liebe ungewöhnliche Filme und eigentlich wäre es da hoffentlich ein paar Perlen zu finden in der Zukunft.
Ich wollte dich vorhin nochmal fragen, das hatte ich ganz vergessen, du hast auch Disco Boy gesehen und ich habe viel Gutes über Disco Boy gehört. Wie ist er denn? War der gut?
Ich mochte den sehr gerne. Es ist so.
Erzählst du ganz kurz mal, worum es geht?
Es geht um einen Mann, der seinen Bruder verliert und in die französische Fremdenlegion eintritt, um einen Pass zu bekommen und dann in einem Auslandseinsatz. Ja, genau. Ja, der Titel ist ein bisschen kreativer Natur. Es geht eigentlich, glaube ich, darum, um eine parallele Geschichte von Verlust auf Kontinenten. Es ist fast wie auch so eine traumhafte Sequenz. Ich kann, der Film verlässt mich nicht mit einer Geschichte, sondern mehr mit einem Gefühl in dem Sinne danach. Es ist visuell sehr schön gemacht und Franz Rogowski spielt hierauf, mag ich wahnsinnig gerne. Die Schauspieler waren generell sehr gut.
Also ein deutscher Film?
Nee, ist italienischer. Italienischer.
Ah, Franz Rogowski war auch schon mal in Frankreich unterwegs.
Ja, oder ich weiß nicht, der Regisseur, der Name klingt glaube ich spanisch, ich habe den Titel vergessen, muss man mal nachschauen. Pack's in die Shownotes. Aber ich mochte den Film wahnsinnig gerne. Es war, ist ein Indie- Arthouse, kreativ, teils mit experimentellen Elementen, so würde ich es beschreiben, berührt irgendwas.
Cool. Okay.
Uns verbindet ja so ein bisschen, dass wir, die haben ja den gleichen PR-Agenten. Ja. Da haben wir uns kennengelernt.
Ja? Shout out to the lovely Safa.
Ja, wir haben den gleich, genau. Shout out an Safa, der auch jede Folge hier hört. Da hat er uns quasi miteinander verbunden. Und der erzählte mir, was hat David ganz kurz angesprochen, da wollte ich immer darauf hinaus, dass du und deine Frau, dass ihr ein großes Herz für Analogfotografie habt und für Bilder.
Ja, wir
du hast so eine Hasselblattkamera.
Oder möchtest du darüber nicht reden?
Doch, wir könnten
Okay, gut.
Wir haben so viele Kameras, ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben 20 Kameras oder irgendwie sowas. Und die haben auch fast alle Namen.
Okay.
Aber es hat...
Conny.
Und das Problem, was wir immer haben, okay, jetzt gehen wir auf Reisen. Welche Kameras nehmen wir mit? Weil die sind auch schwer. Ne? Weil die Hasselblatt, ich habe so eine 501 Hasselblatt, der heißt Björn.
Deswegen warst du immer pleite. Weil du diese ultrateuren Kameras holst.
Nee, ich hatte meine Hasselblatt früher, viel, viel früher, die ich aber verkaufen musste, als ich pleite war. Und dann habe ich gesagt,
das muss doch auch ein ganz schlimmer Moment sein, oder?
Ja, aber dann habe ich sie mit zurückgekauft.
Oh, die gleiche oder nur das Modell neu gekauft?
Nee, statt einer 500 CM eine 501 CM dann.
Das typische Erfolgsstory, das könnte auch in so einem Film so sein. Muss seine Sachen pornen und holt sie sich dann zurück, nachdem der Erfolg gekommen ist. Finde ich voll gut.
Aber was ich, die Hauptkamera, die ich eigentlich mitnehme für Set-Sachen, ich habe so eine White-Lux-Kamera und Jeff Bridges macht Fotos mit dieser. Kennt ihr die Fotobücher von Jeff Bridges?
Ja, also ich habe mir ein paar Bilder angesehen. Ich habe nicht die Bücher komplett gesehen, aber ich weiß, dass der ein begnadeter Fotograf ist.
Ja, und der ist so eine ganz abstruse Kamera, die auch nicht ganz einfach zu bedienen ist. Sie hat keinen Fokus, sondern du hast auch nur drei Zeiten, auf denen du schießen kannst und so weiter. Und die haben wir mit und irgendwie macht die Kamera was Besonderes. Und dann entwickelst du den Film und dann musst du den einscannen und so weiter. Das ist nicht wie, ich mache ein Bild und poste das oder so. Nee, das braucht Zeit und Arbeit und so weiter.
Ich klang jetzt gar nicht abfällig.
Ich hatte gesehen, du hast so Bilder mit Rufus Sewell oder sag mal Sewell?
Ja, genau, wie man ihn ausspricht, frag mich nicht. Ich glaube, Sewell.
Sewell.
Das war mit einer Hasselblatt neu, dachte ich dir mit. Da hatte ich aber noch keine White Lux.
Ja, und auf jeden Fall dachte ich so, du musst doch zu Hause so eine riesige Liste oder eine endlose Anzahl an Fotos oder Negativen haben mit diesen ganzen Stars und Persönlichkeiten, mit denen du da gespielt hast oder von der Natur, gerade wenn du in Texas drehst, in diesen geilen Sets.
Rocky Mountains, Montana.
Ich würde sogar
wahnsinnig.
Ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit mit der Kamera durch die Gegend marschieren und mich gar nicht mehr aufs Filmen konzentrieren.
Also, liebe Verlage, die auch zuhört, wir können ja ein Fotobuch machen. Millionen? 3 Millionen brauchen wir.
Er braucht 7 Millionen.
Das ist aber, weißt du, bei manchen Sets ist dann aber auch zum Beispiel Game of Thrones, da aber nichts mit Fotos machen.
Ach so, das glaube ich
gerne. Okay, klar, macht Sinn.
Da hatte ich auch nur, ich hatte mal das Telefon so in der Hand und habe so eine Voice-Message mit WhatsApp aus der Hand geschossen, was denn vielleicht so aussah, als würde ich ein Foto machen. Da kam gleich Security zu mir. Ich war so, no, it's just a Voice-Message. It's just a Voice-Message.
SWAT-Einsatz.
Okay. Also gibt es dann halt auch ultra-secret-Sachen und so weiter. Dann schicken die dir auch nur die Seiten per Amber Shot oder so, da kriegst du die nur auf einem Laptop, da sind die abrufbar, wenn du den Cursor bewegst, dann blurrt das alles ab und so weiter.
Gosh. Wirklich, wenn du den Cursor bewegst.
Und ist auch so, diese ist so ein bisschen wie Mission Impossible. Diese Nachricht zerstört sich in 5 Sekunden,
ja,
Lerntext wirklich, schnell.
Ich meine, klar, das ist ja irgendwie so, ist ja eine Ebene wie Industriespionage. Ich weiß noch, ich habe eine Eventreihe lange Zeit viel gemacht, jetzt haben wir schon lange pausiert, Social Movie Night hieß die. Und da haben wir zu dem zweiten 300-Film unter anderem ein Event gemacht, eine Woche bevor der rauskam. Und zu dem Moment ist ja so ein Film, der 100 noch was Millionen kostet, so wertvoll, darf er nirgendwo in die Hände geraten. Also hatten wir 2 Securities aus Hamburg, die angeschnallt an den Koffer mit der Kopie ins Kino kamen, während aus Süddeutschland derjenige mit dem Schlüssel kam im Briefumschlag mit dem Code, um diese Kopie zu aktivieren, die auch nur zu einer bestimmten Uhrzeit kann der Film nur starten, sodass du auch alles das Vorprogramm darauf timen musst. Und die saßen auch die komplette Security mit dem Vorführer die ganze Zeit so
und das wegen so einem Schrottfilm, das muss man sich mal vorstellen.
Aber am Ende, das ist ein Investment, ne? Also für alles geschäftlich gedacht, wenn du denkst, der inhaltlich, aber in dem Fall, da sitzt ein Investment, da sitzt ein Risikokapital und das muss beschützt werden. Das ist ja letztendlich nichts anderes. Yeah. Da darf nichts leaken vorher, darf nichts passieren, wenn Leute wissen, oh, da kommt das oder der stirbt oder so weiter. Bei Game of Thrones undenkbar, dass sowas vorher rauskommen kann oder darf.
Ich glaube, wir sind jetzt schon relativ...
Wir könnten lange reden, aber eigentlich sind wir schon ziemlich weit in unserem Podcast vorangeschritten.
Du hattest vorhin schon gesagt, diesen italienischen Film, hast du schon Sachen, Aussicht, wo man dich demnächst so sehen kann? Du hattest jetzt auf der Berlinale, glaube ich, auch eine Premiere, oder?
Wir haben eine Serie, die war im Wettbewerb, die heißt Spymaster.
Spymaster.
Das ist eine rumänische HBO-Produktion und ich glaube, die ist sehr gut.
Aber HBO ist ja immer ein großer, ist schon Spymaster und also das heißt, man wird voraussichtlich...
ich glaube im Mai...
Dann auf Sky und Wow das Ganze sehen können. Ja,
wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie lange die Synchronisation ist.
Sagen Sie eigentlich zu dem Mark Risman, Riceman, wie nennen Sie dich so mit dem International?
Eigentlich Risman, aber ganz oft in den Endcredits ist es dann auch oft nur gerne ein S oder ein N oder beides.
Das wird gerne verschrieben, ja.
Oft. Risman, dann sagt irgendein Assistent, ja, yeah, what's the credit, Risman?
Ist doch kein IMDb-Google weit weg.
Ja, yeah, aber schau mal nach.
Ralf Möller wurde jahrelang immer wieder in den Credits von seinen Filmen falsch geschrieben. Unter anderem seiner billigen Conan-Kopie hieß er Ralf Müller, ganz häufig. Die haben das Ö mit dem Ü immer verwechselt. Und das ist so ein Running-Gag gewesen, weil sie das dann auch irgendwann auf die DVDs raufgepresst haben, obwohl es natürlich nachweislich falsch war, aber es in den Credits so drin stand.
So geil, es wird so auch falsch gemacht, dass man es denn annimmt.
Weißt ja, ja. Nicht?
Und ich glaube, nicht der Möller.
Ich glaube, der Möller hat einen ganz guten Humor. Ich glaube, der hat dann da auch mitgespielt. Also finde ich schlecht.
Spymaster, also du sagst voraussichtlich Mai HBO.
Spymaster, voraussichtlich Mai HBO. Dann der Kinofilm.
Seid ihr da nicht sogar beide? Hat er mit Zahra gesagt, dass du und deine Frau beide in Spymaster zusammen?
Ja, wir haben ehrlich gesagt ganz viel Glück gehabt, dass wir es geschafft haben, in ähnlichen Produktionen zu landen.
Macht nur noch Sachen zusammen. Italienische Regisseure, HBO.
Das soll nicht mit der Frau zusammenarbeiten, Leute.
Oh, ist ich arbeite nur mit meiner Frau zusammen seit Jahren. Das ist super.
Meine Frau und ich hassen uns, wenn wir zusammen. Aber meine wir können nicht mal ein Brot zusammen schmieren.
Du weißt, dass bei uns zum Beispiel perfekt funktioniert, seit Jahr und Tag.
Da gibt es die Serie Gaslight, die ich in Kanada gedreht habe, eigentlich vor 1883. Mhm. Die jetzt, glaube ich, fertiggestellt ist, aber die wird noch verkauft.
Oder der Sex-Cult-Leader bist.
Ja, die wurde independent produziert und ich glaube, die schauen, wo sie es hinverkaufen. Also wo es landet, weiß ich nicht ganz genau.
Auch hier könnt ihr wieder ein paar Millionen in den Ring schmeißen.
Dann gibt es euer Drehbuch, genau, das ihr schreibt.
Ihr könnt
das
crowdfunden. Wir kaufen es einfach und das wird eine 2 wie Pech und Schwafel Release.
Nice. Und dann, warte mal ganz kurz, da haben wir das. Achso, und dann, nee, ich drehe ab in einem Monat in England. Und lustigerweise, meine Frau hat auch eine Rolle. Aber das ist vollkommen unabhängig.
Purer Zufall. Wir haben aber nicht verschiedene Projekte oder wieder das gleiche
Projekt. Aber es ist nur Glück, es hat wirklich nichts forciert oder irgendwas.
Lasst ihr euch da manchmal ja, aber zwei verschiedene Hotels?
Wenn ihr habt, dann werden die euch automatisch dann auch schon buchen. Weil es
nee, wir spielen auch nicht miteinander.
Ach, ihr spielt gar nichts.
Nee, aber ihr Blog endet genau, wenn meine anfängt, was Babymanagement super funktioniert.
Sagen, das Hotelzimmer behalten.
Und das darf man nicht erzählen, weil wir auch 1000 NDAs unterschreiben
mussten. Das Babymanagement.
Also du kannst uns nicht sagen, was
sag
du in England
mal.
Drehst.
Genau. Sag doch mal ein bisschen.
Ich würde sagen, dann möchte ich dir danken, dass du hier gewesen bist.
Vielleicht findest du den Weg auch nochmal zurück, wenn einer dieser Sachen rauskommt und wir darüber reden.
Genau.
Das könnte man ja dann überlegen. Ne?
Gerne.
Wenn die NDA gelüftet wird, vielleicht dann auch mit deiner Frau mal, weil die den Eindruck wäre.
Vergiss uns nicht in 3-4 Jahren, wenn es unseren Podcast dann noch gibt und du ganz oben stehst, dass du noch vielleicht noch eine Stunde für uns findest zwischendurch.
Ich möchte übrigens diesen Oscar, möchte ich mich auch bei Robert und David von 2 wie Pech und Schwafel bedanken, die mir viel Mut gemacht haben.
Sehr gut. Und bei Peter aus der U-Bahn. S-Bahn, ja. Entschuldigung. Stimmt. Peter aus der S-Bahn. Vielen Dank, Marc, dass du die Zeit
danke
genommen hast. Das war wirklich schön. Ich glaube, die Leute haben wieder einen besonderen Einblick bekommen. Und das ist was, was wir ganz doll honorieren und freuen uns. Und wir wünschen dir auf deinem Weg weiterhin alles, alles Gute. Vielleicht schreiben wir Tyler noch, dass er eine zweite Staffel von 1883
unbedingt haben will. Und er soll Sicario 3 schreiben, bitte.
So.
Nächste Woche haben wir Steffen
Gerlach zu Gerlach
von Cape Light Pictures.
Der erzählt uns sehr viel sicherlich über, wie sehr man mit der FSK kämpfen kann.
Genau.
Wie man Filme auf Filmfestivals einkauft.
Der war jetzt auf Sundance und hat sich da einen großen Horrorhit eingekauft, den ich schon gesehen habe.
Hat gerade auf der Berlinale eine Premiere gefeiert zu einem Film, den er sich von 2 YouTubern eingekauft hat.
Den habe ich gerade angesprochen, das ist Talk to Me, genau, da reden wir nächste Woche drüber.
Und dementsprechend gibt es auch da wieder eine ganze Menge knackige Themen. Aber bis dahin,
macht's
gut. Eine schöne Woche, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David!
Ich trinke noch.
David!
Ja.
David!
Ja.
Wir haben gerade über was gesprochen. Du hast gesagt, oh, du tust dich so schwer damit, ne? Du tust dich so schwer damit, zum Beispiel geballte Informationen einfach so hintereinander zu sagen.
Mhm.
Das fällt dir irgendwie schwer. Weißt du, was überhaupt nicht schwer ist?
Was denn?
Ein Überblick über all seine Versicherungen zu haben.
Schöne Überleitung. Aber wie bekomme ich diesen Überblick?
Das ist super einfach. Kennst du die Clark-App?
Kenne ich, ja.
Ja, Clark, C-L-A-R-K.
Mhm.
Haben wir schon im Podcast schon manchmal drüber gesprochen.
Ja.
Das ist eigentlich super einfach. Du kannst da innerhalb von wenigen Minuten einen Überblick über all deine wichtigen Versicherungen haben. Und das Schöne ist daran, auch wenn du mal was ändern musst oder was geändert werden soll, das kann alles Clark für dich machen. Denn die haben Versicherungsexperten, die durch tausende Tarife durchscannen können, welche Versicherung für deinen Lebensstil genau die richtige ist. Also David ist ja so einer, der wenn Fahrrad, wenn er mal fährt, vielleicht auch mal umfällt. Da braucht man eine andere Versicherung als jemand, der nur viel zu Hause auf der Couch sitzt beispielsweise. Und Clark kann das alles für dich möglich machen. Da kannst du deine Versicherung auch hochladen. Da können die geprüft und gecheckt werden. Ist es genau für dich das Passende? Wichtig ist immer zu wissen, dass man dann sein Versicherungsmandat auch überträgt auf Clark. Das ist in der Versicherungswelt so gang und gäbe. Nichts, was die jetzt erfunden haben. Das heißt, dein bisheriger Versicherungsvertreter, wenn es jetzt eine Unfall- oder eine Haftpflicht- oder eine Krankenkassenversicherung, also eine Gesundheitsversicherung ist, dann ist natürlich klar, das Mandat wird übertragen auf Clark. Aber kann man auch jederzeit wieder kündigen und ist natürlich kostenlos. Und wenn ihr jetzt Clark ausprobiert. Ihr findet natürlich alle wichtigen Infos und Links in den Shownotes. Dann kriegt ihr sogar einen Shopping-Gutschein im Wert von 30 Euro, wenn ihr 2 von euren bestehenden Versicherungen hinzufügt. Pechschwafel54, also Pechschwafel54 als Ziffern. das hintereinander und dann ist dieser Gutschein euer, insofern ihr natürlich zwei Versicherungen eintragt. Und das könnt ihr natürlich dann verwenden oder diesen Gutschein für Apple, für IKEA, für Amazon, whatever ihr gerne wollt und braucht. Und Clark ist da ein ganz einfacher Begleiter, um bestens abgesichert zu sein. David, hast du Lust, mal drüber zu schauen? Weil dein Lebensstil, der könnte ja bestimmte Versicherungen nach sich ziehen.
Ich glaube, ich mache das mal, Robert. Danke für den Tipp.
Bei welcher App?
Bei Clark.
Ganz einfach. Vielen Dank und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.